Dann nimmt er noch einen Schluck aus seiner BVB-Tasse.
Ja, mal, wir haben gewonnen. 1-0.
Glückwunsch!
Ich mach da keinen Hehl draus, wenn wir nicht gewonnen haben, dass ich diese Tasse dann eine Woche lang nicht aus dem Schrank hole.
Das ist nicht dein Ernst jetzt. Echt? So ein Fan bist du?
Ja, dann bin ich tatsächlich ein bisschen sauer.
Ach, Mike.
Ich würde mich jetzt nicht Erfolgsfan nennen, weil ich ziehe den ganzen Schmerz, seit ich wirklich klein bin, durch. Aber das, wenn ich dann traurig bin, dann bin ich auch wirklich traurig. Ne? Und dann möchte ich diese Tasse auch nicht sehen. Und dann möchte ich mir auch keine Fußballsendung und auch keine Podcasts dazu anhören. Ich möchte mir, das tut einfach nur weh dann. Wieso reden wir jetzt über Fußball?
Weiß ich nicht. Wir haben sonst immer so Intros, keine Ahnung. Da hast du eine Quatschidee auf einmal, die du mich dann irgendwie fragst oder so. Den Ball spiele ich jetzt einfach mal zurück.
Weißt du, ich habe den perfekten Cold Opener gehabt, der mir ganz spontan eingefallen ist.
Ja, komm, dann machen jetzt. Dann.
Kennst du das, wenn du so eine positive Erfahrung gemacht hast im Leben, also irgendwie so eine Hürde genommen hast und dann das Gefühl hast, das kann ich, ne? Ich bin imstande, dies zu tun. Das können wir dann auch in Zukunft so machen. dass wir jetzt schon wieder auf einem Sonntag nach einer Party aufnehmen, meine Stimme nicht nur krankheitsbedingt, sondern auch des wenigen Schlafes wegen so brüchig ist.
Kannst du?
Kann ich, ja. Ich hatte das Gefühl, als ich das dann, wann haben wir das beschlossen? Das war sowieso, also, Leute, eigentlich sollte diese Folge heute einen ganz anderen Themenverlauf nehmen. Das hat jetzt leider zeitlich nicht hingehauen. Es lag nicht an uns. Das möchte ich dazu sagen. Ich möchte das mal auf unsere Gäste schieben. nee, Spaß beiseite. Aber so, wir haben jetzt relativ spontan, mussten wir ein bisschen umschichten. Mhm. Und das ist dann zeitlich dann, weil du ja auch irgendwie verhindert warst und ich auch wieder unterwegs war und so. Nehmen wir es wieder sonntags auf und ich bin quasi wirklich vorhin erst aus dem ICE gestiegen, aus Leipzig. Gestern war mal wieder, also wie das so ist, ne? Ich glaube, wir erzählen viel mehr über die Partys eigentlich, weil wir auch nur noch da stattfinden, oder?
Ja, wir finden da schon sehr oft statt, das ist richtig.
Das ist wirklich krass. Wir kamen auch irgendwann gegen, weiß ich nicht, es war auf jeden Fall zur späten Stunde, ein junger Mann zum Pult und hat sich sehr herzlich bedankt für den Podcast, was ich wirklich mega geil fand. Ich habe mich total gefreut.
Wie nett.
Und da habe ich dann im Nachhinein noch gedacht, wenn wir jetzt immer wieder Leute auf den Partys treffen, die uns kennen, dann ist das ja sogar eine special Verbindung. Weißt du, irgendwann ist es einfach der Party-Podcast.
Der Party-Podcast.
Weil die Leute sind sowieso da und treffen uns da.
Ja. Ja, wir müssen wir viel mehr Podcast-Werbung auf den Partys machen, damit wir irgendwann dazu kommen zu dem Punkt.
Ja, ich bin gerade gar nicht sicher, ob ich die ganze Zeit meine Gedanken so frei laufen lasse. Irgendwie, ich sollte mich nochmal sortieren. Also.
Okay.
Herzlich willkommen, es ist der Kerngeschäft-Podcast, liebe Leute. Wir sind wieder da, der liebe Lin, der liebe ich, der Mike. Folge 72 müsste es mittlerweile sein,
oder? Ja, ist es auch, hast vollkommen richtig, ja.
Crazy, ey. Es ist Mitte Oktober, es ist richtig kalt geworden.
Ja.
Geht's dir auch so?
Ja, ich hab, Heizung läuft, ich hab die langen Jogginghosen aus dem Schrank gekramt. Ich habe meine Decke, mein Plümo wieder in der Decke drin. Stimmt, kennst du was? Weißt du überhaupt, was ein Plümo ist?
Nee.
Ja, also meine Decke, also mein Bettbezug hat jetzt auch wieder ein Innenleben. So, das meine ich mit Plümo, ja. Das ist Aachener Klüngel, Aachener Begrifflichkeit.
Aachener Schnauze.
Aachener Schnauze. Und ich trinke wieder Tee. Also es ist eigentlich alles so Richtung, jetzt ist wirklich Herbst und es geht Richtung Winter.
Ja. Wir stehen ja kurz vor Halloween. Wir haben uns ja auch im Gedanken gemacht, machen wir wieder was zu Halloween, aber gefühlt haben wir eigentlich über alles schon gesprochen in den letzten
Jahren.
Ja,
irgendwie
schon, ne? Also irgendwie gab es da jetzt keinen neuen, freshen Take, den wir da nehmen konnten. Also zumindest fiel er uns jetzt spontan nicht ein. Deswegen, ich bin natürlich schon wieder im Fieber, aber thematisch gehen wir heute so ein bisschen dran vorbei.
Ja.
Das mal vorab. Wollen wir mit Musik einsteigen oder wollen wir mit Themen einsteigen, die wir gerade eben noch reingeschmissen haben für uns?
Hey, fangen wir erst mit Musik an, komm.
Fangen wir mit Musik an.
Guck mal, Halloween ist doch eine super Überleitung zu einem der Songs, über die wir sprechen wollen. Zwar low-hanging fruit, aber ich finde, das kann man trotzdem tun.
Ice Nine Kills. Meet and Greet ist jetzt noch als Single rausgekommen, ist Teil der nochmal Special Edition oder ja. so von der. Bitte erklär es mir, ich habe es nicht so richtig mitbekommen.
Okay, also Ice Nine Kills haben das letzte Album, also Welcome to Horrorwood, The Silver Scream 2, haben sie jetzt als Deluxe Edition rausgehauen. Darunter sind natürlich das normale Album, wie wir es halt kennen, vom letzten Jahr. Letztes Jahr kam das raus, oder?
Ich glaube schon.
Ja, ich meine auch, ne? Genau, und da haben die noch so ein paar, ich glaube, so ein paar Live-Songs hatten sie mit draufgepackt und Akustiksachen, die sie noch dazu geholt haben jetzt. Und halt auch einen neuen Song. Also ich gucke gerade nochmal nach, bevor ich mich jetzt hier verplapper. Nee, es sind ein paar, genau, es ist die Shower Scene Akustik und Rainy Day gibt's einen Remix tatsächlich und halt dann den neuen Song Meet and Greet.
Ja, und das Ding ist 21 schon rausgekommen.
21, schon 21. 2 Jahre her?
Ja.
Boah. Ey, wie schnell die Zeit vergeht. Ich erinnere mich dran, dass wir da noch drüber gesprochen hatten im Podcast zu Halloween, weil es halt irgendwie kurz vorher oder dessen rausgekommen ist, das Album.
Ja, und ich habe die Platte auch irgendwann auch, ich glaube, die ist viel, viel später erst raus oder wurde verschickt oder so. Es gab's
ja, ja, genau. Digital ist sie früher rausgekommen, aber sie kam halt dann, also hardware-mäßig später erst.
Genau, die physischen. Mhm. Physischen Teile, genau. Deswegen habe ich die auch viel, viel später erst erhalten. Aber ich habe sie in der Originalvariante im Schrank stehen. Ja. Bevor wir über den Song kurz sprechen, bist du ein Fan von diesen ganzen Super Deluxe Mega nochmal rausbringen Editions?
Boah, das kommt wirklich stark drauf an. Ich müsste jetzt gerade überlegen. Ich weiß, dass ich eine Deluxe Edition sehr gern mag, weil die halt noch ein paar Songs hinzugefügt hat, die ich wirklich sehr gemocht habe. Also wenn noch so 2-3 Songs noch nachrutschen, die vielleicht jetzt nicht auf erstes Album geschafft haben, die aber trotzdem gut sind, dann finde ich das nice. Dann kann ich mir das, also finde ich das okay. Ich bin kein Fan von, ja, hier hast du jetzt nochmal 2 Akustik-Songs und dann hast du hier noch so einen komischen EDM-Remix von irgendeinem Song, der auch dann in meinen Augen meistens nicht so geil ist, aber das ist total subjektiv betrachtet. Und dann denke ich mir so, ja gut, für 3 Songs oder für einen richtigen neuen Song und dann 3 Songs oder 2 Songs, die dann nicht so cool sind oder okay sind, ja, dann auch mal so einen Vollpreis für so ein Album bezahlen, weiß ich nicht, ne? Also, ich weiß, es gab immer mal wieder früher, kannst du dich daran erinnern, früher gab es noch diese Japan-Edition von vielen Alben.
Ja.
War meistens wirklich noch ein guter Song dabei. Also, ich erinnere mich da ganz speziell auch an irgendwie As Daylight Dies von Killswitch Engage. Da war noch Let the Bridges Burn, glaube ich, drauf auf der Japan-Deluxe-Edition. Und der war halt tatsächlich ein sehr, sehr guter Song. Also, den habe ich wirklich sehr gefeiert damals.
Mhm.
Also, es kommt drauf an, wie sie das am besten verpacken und was sie da verkaufen, wenn du Deluxe, von Deluxe sprichst quasi.
Ich habe hier gerade mal geguckt, jetzt zu dieser Special Edition von der Platte, ne? Ich weiß nicht, was da jetzt bei ist, aber du kannst sie, wenn du das jetzt über Spotify dir zusammenklickst, gibt es hier irgendwas, was $200 kostet.
Boah. Okay.
Ich sehe hier gerade, also in dem Mockup, sehe ich nur die Platte. Also ich verstehe gerade nicht, was da noch groß bei sein soll. Ach, es gibt noch eine Maske dazu oder so. Aber Leute, ey, $200?
Ja, also
so,
ich meine,
so krank bin ich nicht. Ja, du weißt, wie krank ich bin in der Hinsicht.
Ich weiß, wie krank du bist. Quasi Zeuge davon, wenn du mal hinter dir guckst. Aber ja, keine Ahnung. Wenn du jetzt so ein Die Hard-Fan bist, dann nimmst du auch das mit, glaube ich. Und Ice Nine Kills haben schon eine sehr dicke Fanbase, eine sehr indige Fanbase, deswegen macht es schon also was heißt Sinn? Wenn sie nicht wüssten, dass es jemand nimmt, würden sie es nicht anbieten, so nach dem Motto. Ja, für mich wäre es zu viel. Ich würde mir jetzt nicht €200 in die Hand nehmen dafür.
Nee. Ey, am Ende des Tages, also wirklich jetzt mal so Real Talk, ne? Bands müssen irgendwie Geld verdienen. So.
Ja,
und das
ist absolut.
Und Labels auch. Und wenn es jetzt nicht gerade so die ganz großen Major-Labels sind, so, dann VIP-Packages und bla bla bla. Ich glaube, wir sind in Zeiten angekommen, wo das halt einfach alles, glaube ich, legitim ist.
Ja, absolut.
Weil irgendwie sonst überleben Bands halt einfach nicht mehr so gut. Dementsprechend möchte ich da gar nichts drüber hin, wie sagt man, drüber herziehen.
Ja.
Aber es ist schon viel Geld. So. Musik, Meet and Greet. Ich fand den überraschend gut für so einen Song, den man noch hinterher geschoben hat, ehrlich zu sein.
Fand ich auch gut. Fand das Video super. Wieder klasse Inszenierung. Der Song, ich habe so ein bisschen, ich finde ihn nicht scheiße, ich habe aber so ein bisschen den, wie sagt man, den Refrain, den Ohrwurm vermisst. Ich mach das auf den Ohrwurm.
Ja.
Aber dafür ist es halt ein guter Song, der sich aber auch jetzt nicht irgendwie künstlich soft hält oder sagt, ja, ich darf jetzt hier bloß nicht zu hart werden, sonst hört das keiner, sondern die gehen da schon ordentlich wieder, die hauen da wieder ordentlich einen raus, was die angeht. Der ist schon brutal, der Song.
Ja, das Video hast du gerade gesagt, ich muss auch zugeben, obwohl ich Ice Nine Kills echt gut finde und gerne höre und auch diese ganze Horror-Lore ja eigentlich total feier. Mich hat's ein bisschen verloren, so hinten raus jetzt gerade. Es gab da ja auch noch irgendwie diverse weitere Videos zu und irgendwelche. Ich habe das leider alles nicht verfolgt, deswegen kann ich da jetzt keinen Kontext geben. Aber als Horror-Fan hat mir das natürlich sehr gefallen, dass sie hier Schweigen der Lämmer aufgegriffen haben.
Genau.
Das haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gut inszeniert und ich sag mal so, musikvideotechnisch kommst du, wenn du, ich sag mal, es soll ja Leute geben, die keine Musikvideos mehr gucken, sagen wir mal so. Bei denen lohnt es sich immer, weil es ist echt immer sehr gut, sehr aufwendig gemacht und ich find's krass, wie viel Energie und Power ist ziemlich dasselbe. Energie und Geld vor allen Dingen und Aufwand da reinstecken.
Absolut. Ich meine, es zahlt ja anscheinend auch für sie aus. Also wenn du guckst, sie haben auch waren jetzt irgendwie in Europa als Vorband für Metallica unterwegs, was jetzt auch nicht klein ist. Und dann irgendwelche Arenen, ne, die da gespielt haben. Also es zahlt sich für sie aus. Und die Frage ist halt auch da, finde ich, ist wieder so die Richtung, die haben wir auch schon mal bei Electric Horror gestellt, so wie lange kannst du das halt durchziehen? So machen die jetzt noch 3, 4 dieser The Silver Screen Alben, was machen sie danach, was kommt danach, ne, können sie mit dem, was danach kommt, genauso wieder connecten und die Leute dann mit sich reißen? Das ist immer die Frage, wenn man so auf einen Trope sich quasi versteift, ne, auch wenn sie das gut machen, keine Frage. Also ich denke, das sind beide Alben sind sehr wichtig und ich finde auch jetzt Meet & Greet wieder ein guter Song, aber die Frage ist halt, wie lange läuft das noch, wie lange funktioniert das noch? Und da, weiß ich nicht. Was nimmst du als nächstes? Was machst du als nächstes? Einfach so ein schwieriger Moment jetzt gerade zu sagen bei denen, ne?
Ja, ist berechtigt, ne? Also das ist etwas, was ich jetzt auch zum Beispiel in meinem Citizen-Interview gefragt hatte. Da so halt zum Kontext ging es ja darum, dass Citizen mit jedem Album irgendwie mehr oder minder einen neuen Sound fahren. Und da habe ich sie auch gefragt, ob sie so in Ehren. Ich musste mich da nochmal korrigieren im Text. Du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Ob sie da so denken. Und das machen ja auch Palais Royal und viele andere mittlerweile ja auch. Und bei denen wäre es halt spannend, was dann da quasi die neue Ära, das neue Zeitalter von Ice Nine Kills denn dann so bringen könnte. Sie hatten das ja auch mit den Büchern, ne? Vor der Horror-Geschichte quasi.
Every Trick in the Book hieß es.
Das war es, genau.
Aber Bücher, ne, das ist ja da war es halt noch so ein Ding, das ist halt auch nicht das Medium für jedermann.
Absolut. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob sie irgendwann auf Romantic Comedies umsteigen oder so.
Ja, oder auf Videospiele könnte ich mir zum Beispiel auch
Videospiele vorstellen. Wären witzig, ja.
Wäre auch noch so ein Ding, wobei sie ja schon mit Rainy Day eigentlich mehr in die Videospielecke gegangen sind wegen Resident Evil, aber es ist halt, ne? Das ist halt so die Frage. Ich bin einfach mal gespannt, was die Zukunft bringt. Meet & Greet finde ich halt, wie gesagt, ein guter Song. Trotz allem und nur die Deluxe-Edition hätte ein bisschen dicker ausfallen können, was Songs auch angeht.
Ja. Oder mach halt eine neue EP draus oder so.
Ja.
Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, immer wenn es um irgendwelche Deluxe-Editionen geht oder so, ich bin dann immer instant verwirrt. Ich check dann gar nicht mehr, warum und wie und ist das jetzt ein neues Album oder nicht? Ja. Machen wir mal weiter. So.
Ja.
Blink 182.
Ja.
Machen wir mal kurz einen Genresprung. Haben ein neues Album rausgebracht und wir wollten eigentlich, ich gebe es mal kurz eine Info, wir wollten eigentlich ein Blink 182 Special machen. Das hat leider zeitlich mit unseren Gästen nicht hingehauen. Mich fuchst das ein bisschen, ich hätte es sehr gerne gemacht. Aber ich möchte trotzdem mal kurz drüber sprechen, weil es natürlich ein großes Happening ist für alle Leute, die der Band natürlich sehr nahe stehen, aber auch natürlich so aus dem Punk und Pop-Punk kommen. Und wir haben ja schon drüber gesprochen und jeder weiß ja, dass Tom DeLonge wieder da ist. Matt Skiba, der ihn über ein paar Jahre, also von Alkaline Trio, der Sänger, der ihn ein paar Jahre lang ersetzen durfte, wurde dann ja quasi rausgekickt wieder aus dem Ganzen. Und mit One More Time ist dann jetzt dann doch endlich das Album rausgekommen. Ich weiß nicht, inwieweit du das verfolgt hattest, aber ich habe das Ding, glaube ich, letztes Jahr schon vorbestellt gehabt. Da war weder ein Albumtitel noch ein Release-Datum bekannt. Es gab nur den Song Edging, glaube ich. Das war die erste Single.
Und da hatten wir noch drüber mit Tilo, glaube ich, sogar drüber gesprochen.
Da waren wir, so lange ist das her.
Ja, da waren wir gar nicht so, also alle nicht so wirklich überzeugt von dem Ganzen, weil es irgendwie seltsam produziert war, total übersteuert. Ja. Der auch nicht so wirklich, also auch nicht so einen Blink-Vibe hatte.
Insgesamt auch irgendwie kein so toller Song war irgendwie, finde ich, auch immer noch. Ja. Hast du zufällig in das Album reinhören können? Das ist ja am Freitag erst rausgekommen.
Das Problem ist, ich kann das halt alles nicht so, wie fange ich am besten an? Also ich habe gemerkt, dass bei dem Blink-Album nochmal, oder ich habe beim Blink-Album nochmal gemerkt, wie viele Leute eigentlich Blink so zu ihrem absoluten Lieblingskünstler quasi deklarieren. Ja, also Leute, die sagen, ich habe so viel Einfluss von dieser Band mitbekommen, die waren so wichtig für mich. Hm. So in meinem Umkreis, in den Leuten, die ich kenne, auch über Musik und was weiß ich alles, ist für mich halt über schwierig, weil ich mit Blink eigentlich so gut wie nichts anfangen kann. Nichts, ja. weil ich sie nicht mag, sondern einfach nicht mein Fall ist. Und ich kann mir klar die Klassiker geben, aber das ist halt dann, ja, sind halt für mich einfach Klassiker, die dann irgendwo mal laufen und die habe ich aber dann nicht angemacht, sagen wir es mal so. Das dabei gesagt, ich habe mich ein bisschen durchs Album durchgeklickt. Mike, du musst mir gerade helfen. Welcher Song war nochmal, der kurz vorm Release rauskam, wo alle so emotional geworden sind? Weil der ja, glaube ich, auch über die Trennung von denen so ein bisschen geht.
One More Time meinst du? Den Titeltrack quasi.
War das der Titeltrack, ja. Da habe ich gedacht, okay, krass, dass das auch alle so mitnimmt. Aber auch der Text ist ein bisschen quasi heraufbeschwört durch das Thema, was er anbricht und irgendwie keine Ahnung, wie Mark Hoppus das auch Ganze irgendwie da bietet in dem Ganzen. Finde ich auch, ja, kann man das irgendwie auf jeden Fall nachvollziehen.
Hast du das Video dazu gesehen?
Ja, das ist so, geht auch durch diese Äras von Blink, ne? Also auch so ein paar habe ich sogar wieder erkannt hier von, First Date oder Rockshow und sowas hatten sie auch, glaube ich, ein paar Setpieces mit drin, aber alles digital erstellt. Ne? Das war alles so ein bisschen AI-digitalmäßig dargestellt.
Ja, es war quasi wie ein Greenscreen, dass sie die Sets quasi mit aufgegriffen haben und sie sich immer wieder da reingestellt haben. Es war einfach ein kompletter Fanservice in dem Sinne.
Ja, und ich merke auch irgendwie, dass Blink dadurch so auch so lustigerweise auch super relevant wieder im Mainstream-Popkultur geworden sind dadurch.
Ja, ja.
Also irgendwie, das hat auch sie super, nochmal super krass irgendwie in die Köpfe der, ich sag jetzt mal, Nicht-Pop-Punk-Fans oder dieser Musikszene quasi gebracht. Ist schön, freut mich wirklich so sehr. Das Album, ich kann dem nicht so viel abgewinnen. Also ich habe mich dann doch dabei ertappt, dass ich dann eher noch gesagt habe, ja, okay, ich mache jetzt zum nächsten Song, so nach dem Motto, weil ich ja nicht warten konnte, weil es mich dann nicht so gekickt hat, dass ich halt durchhören möchte. Aber ja, also ich würde schon sagen, es ist irgendwie ein modernes Blink-Album, habe aber auch keine krassen Vergleichswerte. Also es ist das, was ich erwartet hätte von einem modernen Blink-Album, sag's mal so.
Ja, ich habe es tatsächlich auch erst einmal gehört jetzt. Mhm. Deswegen kann ich auch nur wirklich den Ersteindruck schildern von meiner Seite aus. Mhm. Das, was ich so wirklich mitgenommen habe von dem Ganzen, ist eigentlich, dass es ein Album ist, das für Fans absolut funktionieren sollte. Mhm. Aber vor allen Dingen inhaltlich. Und gerade so die kleinen Goodies, die man so versteckt, also dass es jetzt zum Beispiel ein Anthem Part 3 gibt, so, es gibt ja auch Anthem Part 2 zum Beispiel, klar. Ja. Was heißt klar? Also bei Blink ist ja nichts klar in dem Sinne, aber der halt wirklich dann auch das Album eröffnet, wie das halt damals auf der Take Off Your Pants and Jacket war. Da war das nämlich auch der erste Song, nämlich Anthem Part 2. Und das ist quasi ähnlich beginnt, dieses Ding. Also du erkennst sofort quasi den Rückgriff, so ein Tribut, den man da sich selber irgendwie zollt. Und ich muss sagen, das Album überzeugt mich jetzt nicht im Ganzen. Ich finde es auch ein bisschen zu lang. Also es sind 17 Songs. Man hat die üblichen Klassiker im Sinne von, dass man also 27 Sekunden Songs da irgendwie reinsetzt. Das ist ja auch nichts Neues bei Blink. Irgendwie erwartet man das auch. Aber trotzdem finde ich 17 Songs zwangsläufig hast du dann halt einfach ein paar Füller drin. Und das hatte ich halt auf Dauer oder auf Albumlänge dann auf jeden Fall auch das Gefühl. Und ich weiß es gerade nicht, ob es in irgendeinem Interview oder irgendwo schon mal verlautet wurde, was jetzt eigentlich danach passieren sollte. Das Ding heißt One More Time, 3 Punkte. Der Vibe, der generell über allem schwebt, ist, dass das, also so habe ich das zumindest irgendwie vernommen, dass sie sich jetzt einfach nochmal zusammengerauft haben. Aber einfach, weil Mark Krebs hatte, weil Travis einfach einen Flugzeugabsturz hatte und weil die Jungs jetzt irgendwie, glaube ich, dann nochmal gemerkt haben, okay, das Leben stellt uns hier gerade regelmäßig auf die Probe und darum geht's in dem Song One More Time ja letztendlich auch. Deswegen ist er auch so emotional, dass man jetzt nochmal die Chance ergreifen sollte, sich nochmal zusammenzuraufen und einfach nochmal zusammen zur Musik zu machen. Ich finde das als Message übrigens wunderschön und das hat mich eigentlich über das ganze Album hinweg auch mehr oder minder mit Gänsehaut hinterlassen, weil das halt einfach so eine, es gibt so viele Bands da draußen, die sich irgendwann einfach getrennt haben und wo du dann gedacht hast so, ach Mann, es wäre so schön eigentlich, wenn da nochmal was passieren würde, wenn die zumindest nochmal auf der Bühne stehen würden oder so, in Klammern, ob das dann auch qualitativ, ob so Leute, die dann 20 Jahre zu alt sind für das, was sie da tun, du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
So, aber so wie ich das mitbekommen habe, ich war ja leider auch nicht auf der Tour. Mein Fanherz hat ganz schön gelitten in letzter Zeit auf der Ebene. Ja. Aber die Tour oder die Shows sollen wohl auch fantastisch gewesen sein. Und das muss was heißen bei Blink, weil die sind eigentlich echt keine gute Liveband, wirklich nicht. Ich habe sie ein paar Mal gesehen und es war einmal echt gut und der Rest war nicht so gut. Und jetzt soll es wohl wirklich richtig, richtig geil gewesen sein. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, es ist ein Album für Fans und wenn man da wirklich so abnerden möchte und so in die Texte reingeht und so, dann macht das richtig Spaß. Neue Leute wirst du damit nicht mehr abholen können, denke ich, außer du hast halt wirklich diesen Nostalgie-Schub, der jetzt gerade wieder vielleicht über TikTok und so, was war das damals für eine Band und so, aber ich glaube selbst, das ist ein bisschen zu wenig, um zu verstehen, was die damals einfach ausgelöst haben mit All the Small Things und ne, so, es ist halt, ich glaube, man muss dabei gewesen sein, um diesen Vibe so komplett zu spüren.
Absolut, ja. Was ich mich halt, oder was mich noch so an Gedanken dazu kommen, sind halt, können wir mal, Blink befindet sich jetzt mit dem Album, oder auch schon länger, ne, das ist ja klar, schon länger in einer Sphäre, sag jetzt einfach mal, bei Musikproduktion, Musikerstellung, Songwriting, die sehr groß industriell kommerzialisiert ist. Ja, also wir reden hier nicht von einer Band, die jetzt noch homegrown Pop-Punk-Szene irgendwie Amerika, Kalifornien, was weiß ich, ist oder da so, ne, so ein Baby ist der Szene, sondern die sind einfach schon sehr hoch kommerzialisiert, dadurch, dass einfach deren Werdegang aber auch so erfolgreich war.
Ja.
Wenn ich jetzt eine Band damit vergleichen würde, wäre auch zum Beispiel Paramore im gleichen Gefühl. Nicht genauso alt, aber sie hat mittlerweile den Status, dass sie halt auch in diesem Bereich halt agieren. Und wenn ich mir jetzt beide Alben nebeneinander angucke, This Is Why und This One More Time, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es bei Paramore irgendwie erfrischender, so das Ganze, weil Paramore dann doch versuchen, mit jedem Album was Neues zu machen. Da ist noch so eine Art, Sturm und Drang, wenn man so möchte, so ein bisschen junge Wildheit noch mit dabei. Wir wollen was ausprobieren, wir wollen unbedingt unsere Musik so machen, dass wir damit überzeugt sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass Blink und Editor nicht von ihrer Musik überzeugt sind, aber ich finde, die spielen es halt doch relativ safe, ne, mit dem Album.
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen dahingehend auch ein bisschen enttäuscht, weil man halt den Einfluss von Travis Barker eigentlich in der Pop-Punk-Szene so gespürt
voll,
hat. Natürlich.
Voll.
Das hat ja völlig eingeschlagen. Ich hätte mir gewünscht, dass es da einfach noch ein bisschen, dass man das auch auf diesem Album hört. Das hatte ich irgendwie nicht so oft. Wie gesagt, ich habe es einmal gehört. Vielleicht ist vieles einfach noch nicht so hängen geblieben. Ich habe das Gefühl, man hat alles rausgejagt, was wirklich einigermaßen gut funktioniert für das Album. Deswegen sind es dann 17 Songs geworden. So drauf damit. Macht die Leute happy. Ja. Man muss natürlich dazu sagen, Hayley Williams, ich habe es gerade mal zur Sicherheit nachgeschaut, die ist halt 34.
Ja,
Die Jungs sind alle 20 Jahre älter, ne? Also es ist halt nochmal so, wo kommt man her und wo geht man hin, ne? Also ob es jetzt wirklich danach nochmal ein Blink-Album geben wird, ich weiß es, also keine Ahnung. Möglicherweise haben es irgendwo in einem Interview schon gesagt und ich habe es nicht mitbekommen. Aber es fühlt sich so an, als wenn es das einfach danach gewesen sein könnte, ne?
Absolut, ich bin halt einfach nur der Überzeugung, dass auch Bands in der Größenordnung irgendwann, oder dass sie sich auch nochmal so ein bisschen was trauen können. Ich finde es immer schöner, wenn sich Bands in der Größenordnung, wo sich vielleicht auch finanziell alles haben, was sie brauchen oder gar nicht so sehr aufs Finanzielle achten müssen, auch einfach sagen könnten, fuck it, wir machen jetzt einfach mal das, worauf wir Bock haben. Da ist ja niemand unschuldig von in dem Gefilde. Auch Slipknot, würde ich sagen, spielen sehr viel safe auf ihren Alben, auch wenn die immer natürlich was anderes sagen, aber, und das ist auch kein Slipknot-Rant oder sonst irgendwas. Hört euch die Mucke an, so wie ihr sie hören wollt, aber in meinen Augen, keine Ahnung, wirst du Slipknot jemals wieder so roh erleben, wie es vielleicht zu ihren Beginnen, zu ihren Anfängen war, wo ich mir den Eindruck hatte, dass sie einfach nichts zu verlieren hatten, gesagt haben, so, wir machen jetzt einfach ein Album. Und das meine ich halt. Ich würde mir das halt von so großen Künstlern echt öfters wünschen. Und das fand ich bei Paramore tatsächlich sehr erfrischend, auch wenn der Sound vielleicht ein bisschen noch oder noch weicher oder noch poppiger geworden ist, aber es war ja trotzdem so ein, du hast ganz klar in dem ganzen Album herausgehört, dass es einen gewissen Touch hat. Es hat so einen 60er, 60s, 70s Vibe. Und bei Blink ist halt so, okay, wir machen jetzt was, was ist das für unsere Fans? Das haben wir aber auch schon auf den letzten drei Alben so ein bisschen gemacht. Also das gab's auch mit Matt Skiba zum Beispiel schon in der Band noch, ne? Und das, was du auch sagtest, Travis Barker ist quasi für die fast schon eigenhändig dafür schuld, dass es halt Pop-Punk wieder so ein Thema war, zumindest in einem gewissen Rahmen. Sowas hätte ich mir bei denen auch gewünscht. So ein bisschen diese jugendliche Energie, das Rebellische, was der halt da immer bei den Künstlern mit rausgekitzelt hat, ne?
Ja, ja.
Naja.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ich überlege gerade auch, vergleiche jetzt ist komplett eigentlich wahrscheinlich was anderes eigentlich, aber nimm mal BMTH halt, wo du das Gefühl hast, dass das mit allem, was rauskommt, dass da einfach so nochmal einen Schritt nach vorne gegangen wird.
Ja,
in irgendeine Richtung, welche auch immer das sein mag. Das hast du halt bei bestimmten Bands dann halt, nimm auch Korn oder so. Da passiert ja jetzt gerade auch nichts Revolutionäres mehr mit jedem neuen Release. Sollten wir vielleicht noch mal, finde ich, das könnten wir noch mal für eine separate Folge.
Ja, finde ich auch.
Ne? Finde ich schön. Genau. So, jetzt kommen wir noch, jetzt musst du nämlich, weil wir haben einige Tage jetzt schon, oder wir haben ja einen Chat, sagen wir mal.
Hör mal, hab dir zwei oder dreimal geschrieben, dass du dir diesen Song anhören sollst. Und jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt kommt die Folge, jetzt zwinge ich dich dazu.
Weißt du, ich wollte das jetzt so ganz dumm umreißen, aber du machst, ja, mach, sag jetzt, worum geht's denn jetzt
hier? Ja, es geht um Thornhill, den neuen Song Viper Room.
Ja.
Ja, ich finde den Song richtig gut. Das ist jetzt so, keine Ahnung, Alternative Rock für Leute, die keinen Alternative Rock mögen. So nämlich.
Das musst du mir erklären.
Also pass auf, wenn du überlegst, Thornhill, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Wir haben, glaube ich, schon mal vor, als der letzte Album Heroin oder sowas rauskam, da hatten die den Song Archangel, den habe ich, glaube ich, auch einmal hier in dem Podcast angesprochen. Und die kommen ja eigentlich, also ist eine australische Metalcore-Band oder... Ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Metalcore, die eher so aus der Richtung Northflank kommen. Also das erste Album davor, die EP, war alles so dieser sphärische, aber groovy Metalcore mit irgendwie Djent-Anleihen und ein bisschen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich fand das damals schon sehr interessant, jetzt aber nichts Bahnbrechendes von den Jungs. Und dann haben die nach dem ersten Album aber so ein bisschen versucht, mal ihren Stick mal so ein bisschen zu ändern. Wir haben ja auch über Casanova gesprochen, der war auch auf diesem Album, auf dem zweiten. Da hattet ihr auch so eher Mixed Feelings, der war okay, aber er hatte irgendwie noch nicht so das, wo sie sagen würden, das hat euch jetzt vom Hocker gehauen. Ich fand es aber super interessant, weil ich jetzt so, ey, sowas hat jetzt meiner Meinung nach noch keine Band, so eine Art Vibe. Mhm. Ne? So ein bisschen, will ich jetzt sexuell aufgeladen sagen? Ich weiß es nicht, aber die haben schon so einen leichten Hang dazu, sich selbst sehr sehr, sehr expressionistisch zu zeigen, so ein bisschen. Also die haben, sehen nicht aus wie die klassische Metalcore-Band, wie man es jetzt kennt, haben alle auch immer diese fast schon Anzüge an und so Hemden und, also müsst ihr euch mal geben, die sehen halt aus wie aus irgendeinem Hollywood-Film, so ein bisschen. Und
so ein bisschen artsy irgendwie.
Ja, ist super artsy, ne? So, ja. Ich finde das aber irgendwie total erfrischend bei denen. Und das Heroin-Album war okay. Ich würde auch nicht sagen, dass da jetzt wirklich die krassen Hits drauf waren. Also Casanova, Archangel, Hollywood, waren alles coole Songs, jetzt keine Clubbanger oder Metalcore Pit Breakdown Geschrubbel, sondern alles sehr durchdachtere Sachen, so ein bisschen, ne? Die versuchten so ein bisschen das Größere aufzuziehen. Und jetzt ist dieser neue Viper Room einer nach diesem Album ein neuer Song. Und der gefällt mir wesentlich besser als alles, was die davor gemacht haben, weil jetzt wirkt es ein bisschen ausgereifter. Ich finde, es wirkt alles ein bisschen ausgeklügelter und nicht nur, ja, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Muse und wir nehmen uns jetzt ein bisschen Alternative Rock, sondern jetzt ist so ein bisschen, okay, wir haben jetzt so einen Punkt gefunden, wo wir vielleicht in einem Sweet Spot sind. So, es ist noch so der ganze Sound-Vibe vom Metalcore ist noch mit drinne, aber wir machen das alles ein bisschen anders. Wir machen hier nicht, dass wir uns auf den Breakdown zuarbeiten, sondern wir wollen ein Gesamtbild mit diesem Song erschaffen. Und das fand ich gut, das fand ich sehr erfrischend. Also es hat mich wirklich jetzt doch gekickt, der Song, dass ich den echt sehr oft gehört habe in den letzten Tagen und Wochen. muss ich sagen. Mike, wie war es denn für dich? Erzähl, ich will es jetzt hören. Ist mir egal, ob es gut oder schlecht ist, aber ich möchte jetzt hören, was du dazu zu sagen hast.
Mir hat er auch gefallen, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich direkt an Muse denken müssen,
ja,
irgendwie nach den ersten Sekunden. Was für mich aber gut ist, also weil ich mag Muse, ja, und ich mag auch, sag ich mal, diesen, ist ja auch nochmal ein ganz spezieller Alternative-Style, ja, den Bands wie Muse, ich würde das vielleicht nicht Biffy Clyro mit in dieselbe Ecke setzen, so, nee, aber das ist ja auch ein bisschen, ich sag mal, der Ansatz, dass es auch mal etwas gefrickelter sein kann und so, ist ja bei beiden Bands zumindest,
ja,
vorhanden. Und ich finde es total interessant, weil ich finde, es gibt zu wenig von diesen Bands irgendwie. Also es gibt, eigentlich ist es cool, wenn du sagen kannst, Muse ist so eine einzigartige Band, da kommt einfach wenig dran.
Mhm.
Aber es ist eigentlich immer schön, wenn es auch so ein paar Alternativen gibt, einfach,
ja,
die,
voll,
das, die dann nochmal so ein bisschen Inspiration rausnehmen und das weitertreiben. Und das, ich habe mich mit Thornhill echt wenig beschäftigt bisher. Das sollte ich vielleicht ändern, weil das hat mir echt gut gefallen.
Ja, also wie gesagt, ich finde es auch cool. Die haben übrigens auch ein sehr gutes Cover von Supermassive Black Hole bei Triple J aufgenommen. Ja,
das kenne ich.
Was ich auch finde, das war wie Arsch auf Eimer so ein bisschen, weil die Stimme auch wunderbar gepasst hatte und die es auch echt gut performt haben. Ich hoffe, dass sie so ein bisschen dabei bleiben. Und ich finde das interessant, weil auch eine andere australische Band, auch Void of Vision, ist auch versuchen, so ein bisschen einfach Metalcore zu nehmen. Also wir nehmen uns jetzt so modernen Metalcore und dann machen wir aber noch so ein, holen wir uns mal irgendwie einen Einfluss rein, der da gar nicht so reinpasst oder den gerade so viele Fans von der Mucke gar nicht so geil finden. Dann hast du schon sowas Eigenes kreiert, dass es halt einfach auffällt, wenn das passiert. Ne? Also ich sage jetzt auch nicht, dass die Songs alle ein Hit sind, aber ich finde alleine der Anspruch zu sagen, ich mache jetzt was draus, was Neues, fand ich eigentlich super interessant und würde ich mir halt auch dann öfters wünschen von Bands. Ne?
Absolut. Ja. Sick New World hat, ich habe mal gar keine Brücke genommen. Mir wurde letztens übrigens gesagt, wir bauen sehr viele Brücken. Das habe ich als
Feedback bekommen. Pass auf, ich gebe dir eine Brücke. Ich habe mir von der neuen Adidas und Korn Kollektion zwei Sachen vorbestellt. So.
Und du reißt meine Brücke ein, um eine neue aufzubauen.
Genau, und Korn haben dafür ein Video rausgebracht. Und dieses Video haben sie auf dem Sick New World letztes Jahr oder dieses Jahr gedreht. Und das ist jetzt gibt's ein neues Sick New World Lineup. So, jetzt sind wir da.
Okay.
Schnelldurchlauf.
Ja, die Adidas-Korn-Geschichte checke ich immer noch nicht so richtig, muss ich sagen. Also ja, ich weiß, wo es herkommt. Von der Idee war ich gehypter als das, was ich nachher gesehen habe, muss ich sagen. Hast du jetzt irgendwas vorbestellt?
Ja, oder? Ich habe mir die Schuhe, also das ist ja so, pass auf, jetzt gehen wir so ein bisschen in die Fashion-Ecke und ich weiß, das wird dich jetzt auf so ein bisschen auf Unverständnis treffen.
Bei mir, der mal ein Fashion-Label betrieben hat.
Ja, pass auf, weil das hat mit so ein bisschen mit künstlichem Hype zu tun. Du musst dich dafür registrieren, dass du die bekommst, dann wirst du ausgelost, ob du die Sachen bekommst. Und ich habe mich für die Schuhe, die schwarzen, und für ein T-Shirt registriert. Und ich hoffe einfach, dass ich eins davon bekomme. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die gar nicht so krass verkauft wird, diese ganze Kollektion. Weil du musst dir das so vorstellen, für uns als Leute, die wissen, was Korn ist, alles cool. Aber da ist dann immer so die Preisfrage, ne? Gibt ein Fan 60 Euro für ein Korn-Shirt aus, so.
Ja.
Nur weil der Adidas offiziell mit dabei ist.
Ja.
Aber jetzt musst du das von der anderen Seite sehen. Jetzt kommt da so einer, der so ein Fashionista ist, ich nenne ihn einfach mal so, hat seine Adidas Confirmed-App auf dem Handy und da wird dann einmal gesagt, ja, wir haben jetzt hier eine neue Kollektion Adidas Korn. Und er denkt so, okay, wer ist das denn? So, und guckt vielleicht, hört doch gar nicht die Mucke rein, sieht einfach nur die Designs und denkt so, ja, keine Ahnung.
Sieht ja aus wie bei H&M, diese komischen 90s.
Brauche ich das jetzt? Also, ne, die müssen das ja auf dem rein, also wenn du so Fashion drin bist, dann ist es ja ein rein ästhetischer Aspekt, den die da berücksichtigen.
Ja, sicher, klar.
Und selbst dann würde ich auch sagen, okay, ist schon schwierig. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so viele Leute feiern werden, jetzt so einen einfach nur schwarzen Trainingsanzug von Adidas mit dann dem Korn-Logo drauf, ob das jetzt so der Renner ist bei den Leuten, die halt so fashion-orientiert sind. Deswegen, ich glaube, der wird nicht so krass rausgehen, das Ganze, und deswegen ist die Chance sehr hoch, dass entweder ich jetzt bei der Registrierung beides bekomme oder dass es nachher in den Shops landet, um halt dann den Rest abzuverkaufen. Das ist halt auch, was auch oft passiert, ja. Aber ich fand die Idee, ich find's für den Joke einfach lustig. Ich muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie gehe ich da gerne mit bei sowas. Weil einfach dieses, kurzer Hintergrund für die, die es nicht wissen, es gab ja diesen Song Adidas von Korn aus den 90ern.
I dream about sex.
Ja, genau. Die trugen auch immer nur diese Trainingsanzüge früher. habe ich in dem Video übrigens auch zu dieser Kollektion gesehen und hat auch Jonathan Davis gesagt, er hat halt diesen Pailletten, diesen lilanen Pailletten-Trainings, also hat er selber gemacht.
Ach krass.
Den hat er komplett selber erstellt, angepasst. Die haben damals ihre gesamten Adidas-Sachen, die sie hatten, immer selber nochmal umgeändert, umgenäht, angepasst, wie sie es haben wollten und sind dann damit aufgetreten. Und damals, als der Song rauskam, wegen diesem Akronym, ne, All Day I Dream About Sex, hat Adidas gesagt, seid ihr wahnsinnig, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Haut mal ab. Die sind nämlich damals auf die zugegangen, tatsächlich auch. Und jetzt nach 20, 30 Jahren sagen sie, ja, wollen wir mal so. Und jetzt sagt natürlich Adidas, weil die eine große Band sind, Erfolg haben, ja komm, mach halt so. Und jetzt haben sie halt diese Kollektion rausgebracht. In den USA gab es auch diesen lilanen Trainingsanzug. In Deutschland gibt es den warum auch immer nicht zu kaufen. Gibt es jetzt diese Kollektion, offiziell mit Adidas und Korn.
Ich gönn's dir und ich möchte bitte, dass du uns da auf dem Laufenden hältst diesbezüglich. Ich gehe schwer davon aus, dass alle unsere ZuhörerInnen da auch mit.
Okay, ihr wollt alle mal die Pieces sehen, wenn ich sie anhabe, ja?
Also das auf jeden Fall.
Okay. Machen wir ein bisschen Posing, mache ich euch Bilder, schmeiße
ich
nicht so.
Jetzt, ich drück dir echt die Daumen, ich will das unbedingt sehen. So, jetzt mal ganz schnell noch Sick New World haben, ja. Das ist ja quasi das mega super duper fette New Metal und ein bisschen artverwandtes Festival, was dieses Jahr das erste Mal stattgefunden hat.
Ja.
In Las Vegas, wo denn sonst, da wo ja auch When We Were Young jetzt gerade stattfindet.
Ja, stimmt.
Ne?
Genau.
Und mein Instagram ist gerade auch schon wieder, ich würde jetzt nicht sagen voll, weil ich folge nicht so vielen Leuten, die gerade da sind, aber so ein paar habe ich gesehen, fand ich interessant, ja. Was ich so gesehen habe. Das Line-Up jetzt vom Sick New World ist auch natürlich mal wieder eine Ansage, ne? Deine Highlights so?
Also cool, System of a Down, Slipknot, aber ich glaube, System of a Down war letztes Jahr schon mal da.
Das weiß ich
gar nicht. Dieses Jahr meine ich, dieses Jahr.
Ja,
ja. Ja, genau. Danny Elfman finde ich halt ziemlich funny so.
Weißt du, ist das nochmal?
Danny Elfman ist ein eigentlich ein Komponist für Filme und sowas. Ich meine, er hätte auch für Tim Burton einige Sachen komponiert. Okay. Ja, ja. Aber der spielt tatsächlich immer sehr mit diesem ganzen Metal-Ding und hat auch, wenn er live, es gibt ja so Touren von solchen, auch von Hans Zimmer, der geht ja auch auf Tour.
Ja, ja, ja.
Und Danny Elfman hat einen sehr krassen Hang zu Metal und New Metal und Progressive Metal und alles so. Das ist eigentlich ziemlich funny, dass er dann da auftritt, so richtig als Künstler. Könnt ihr euch geben, der hat ein paar Alben auch rausgebracht, also die gibt's auch bei Spotify, ist halt ganz eigenes Zeug so ein bisschen. Ich find's lustig, dass irgendwie The Holy Trinity of Modern Metalcore so untereinander steht, also Bring Me Horizon, Bad Omens und Sleep Token, ja. Fand ich irgendwie funny, so in der Mitte, so von hier, die haben wir alle, kommt, guckt euch das an. Wo ich mich ansonsten so ein bisschen dran festgehangen habe, sind die ganzen Bands, die ich nicht kenne, also da sind so Sachen wie Flashwater, was auch immer Flashwater sind.
Flashwater ist so Emo-Grunge-Krams.
Okay. Voll funny, dass da einfach Combi-Christ zwischenhängt.
Ja.
Dass die irgendwie jetzt auch Industrial mit da reinschmeißen. She Passed Away ist eine absolute Post-Punk-Band aus der Türkei, warum auch immer die jetzt dabei sind.
Stimmt.
Ich habe einen Freund von mir, der ein Riesenfan von denen ist. Die haben erst vor kurzem in der Rockfabrik gespielt hier, in bei mir in der Ecke.
Ach krass.
In irgendeinem Vorort von Aachen. Und jetzt spielen die einfach auf einem fucking Festival in Las Vegas. Have a Nice Life, Lords of Acid oder so. Also so, da sind so Namen dabei, habe ich noch nie von gehört. Keine Ahnung, was die machen. Wahrscheinlich haben die irgendwann mal einen One-Hit gehabt, One-Hit-Wonder gehabt in der New Metal-Zeit und deswegen sind die jetzt dabei.
Ja, also es gibt so viel Krams, also ja. Es ist eine sehr triviale Aussage, aber man stößt ja dann doch immer mal wieder auf so Sachen, die damals auch einfach rausgekommen sind, die man aber nie mitbekommen hat.
Ja.
Das ist ja bei dem When We Were Young Ding ja genauso gewesen, wo du dann so One-Hit-Wonder-Bands, ohne jetzt wirklich zu wissen, ob es hier auch drauf zutrifft, ne? Aber was ich halt auch geil fand, Trash Talk sind mit dabei.
Ja.
Fantastische
absolut.
Live-Band auch, also absolutes Erlebnis. Ich hoffe, die kommen nochmal nach Deutschland. Was haben wir? Three Teeth.
Genau.
Ne? Industrial Metal. Hast du ja auch letzte Mal in einer der letzten Folgen auf jeden Fall auch die Liste gepackt. Spotify Playlist. Und ja klar, ne, Static Dress, Better Lovers, dem Dillinger Escape Plan Sänger Greg Puciato.
Also genau, Dillinger, genau, und die Jungs von Every Time I Die, so rum.
Genau, das war's, ja. und Skin Red und so weiter und so fort.
Paleface auch, ne? Paleface auch.
Paleface auch?
Ja, neben Powerman 5000 und Baby Metal dazwischen.
Ach so, stimmt. Lol.
Übrigens, super geil, Powerman 5000, immer noch ein absolut klasse Band, ich finde die richtig nice, aber ja, das Paleface ist jetzt
neben das Nonpoint auch, ne?
Ja, Nonpoint auch, ey. Bullet With A Name on it, das ist eigentlich fast schon zu klassisch, also zu sehr Klassiker, dass sie halt nicht spielen sollten, also ja. Nicht gespielt hätten. Ernst gemeinte Highlights für mich auf jeden Fall Jell, Zulu und Skoll, dass die dabei sind.
Ja.
Absolut, also das ist so aktuell Hardcore, Tsunami auch und Drain, aktueller. Es sind so Hardcore-Hype-Dinger aus den USA. Also wenn die halt nicht da sind, dann weiß ich halt auch nicht, weil um die dreht sich aktuell alles, um diese vier Bands, vier, fünf Bands. Das finde ich halt sehr geil. Static Dress auch wieder dabei, cool. Ja. Kim Dracula irgendwie selbstredend. Also das wäre so, hätte ich nicht anders erwartet, weil vom Stil her passt das voll in diese Ecke.
Ja, ja.
Und Kitty. Immer schön, wenn ich Kitty irgendwo lese.
Kitty, ja.
Die vergessene New-Metal-Band irgendwie, habe ich es
gesehen. Gestern noch Spit im
Poppy-Cover
gespielt.
Sehr gut, ja. Nee, ist ein wildes Line-Up. Ich wünschte, sowas gäbe es auch in Deutschland oder in Europa, weil ich finde es irgendwie cool. Ich könnte mir das gut vorstellen. Andererseits wissen wir ja auch so ein bisschen, ich habe mir Videos von diesem oder letzten Jahr angeguckt, dass der Zeitplan sehr strikt ist. Also du bist eigentlich nur am Laufen auf diesem Festival, damit du halbwegs was von den ganzen Band mitbekommst, so wenn du Pech hast, ne?
Ey, und ich habe gerade realisiert, dass das an einem Tag stattfindet.
Was? Ich habe gerade an zwei? Es ist wirklich nur ein Tag.
Da steht Saturday, April 27.
Okay.
Wann? Wie soll das gehen? Wie viele Bühnen haben die? Oder da spielt jeder nur so 10 Minuten?
Keine Ahnung. Ja, das war ja so ein bisschen. Also das war ja irgendwie auch die Rückmeldung, dass ja, dass diese Umbauzeiten auch echt ein paar Mal voll in die Hose gegangen sind und manche Bands da auch richtig Probleme hatten beim Auftreten.
Ja.
Beim letzten Mal und keine Ahnung. Also das ist schon, keine Ahnung, das ist dann so unglaublich viel aufeinander, dass man da, glaube ich, gar nicht wirklich vernünftig sich alles angucken kann, ohne dass man irgendwie den letzten Song oder den ersten Song verpasst.
Ja, und das finde ich dann doof.
Ja, ich auch.
Ich glaube, dann fliege ich da doch nicht hin.
Na gut, dann spare ich mir das Geld.
Okay. Wir haben uns ja relativ spontan überlegt, was könnten wir denn eigentlich noch so besprechen, so als Hauptthema. Und ich finde, das ist etwas, wenn das jetzt gut funktioniert, dann machen wir das vielleicht häufiger, weil ich finde das eigentlich eine ganz interessante Sache. Ja. Es gibt ja Alben, die entweder ganz gut vergessen worden sind, sagen wir mal, oder in Vergessenheit geraten sind, oder die, naja, ein gewisses Jubiläum feiern. Das ist jetzt, glaube ich, bei beiden Alben, die wir uns hier rausgesucht haben, der Fall. Und wir haben uns überlegt, ey, lass uns doch mal einfach immer mal wieder jetzt so ein Album einfach rausnehmen. Jeder von uns beiden so eins. Und im Zweifel kennt der andere das gar nicht. Und man stellt das so vor und man bespricht das. Und dann macht das total Spaß und wir sind happy. So, das war jetzt mal so ein bisschen der Larifari-Einstieg. Hast du Bock einzusteigen? Weil ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das, was ich ausgesucht habe, dass wir da ein bisschen länger drüber sprechen könnten. Noch.
Okay.
Glaube ich. Es ist eine steile These, aber
okay. Also ja? Ich habe mir ich muss ich ganz ehrlich sagen, wie kam ich jetzt da drauf? Ich wollte, wie gesagt, wir wollen ja immer wieder mal ein bisschen mehr Deathcore mit in die ganze
OG
bringen. Und ich fand, das war irgendwie ein sehr, sehr anpassendes Problem, oder passendes Anlass, weil wenn man jetzt über Deathcore so ein bisschen spricht oder nachdenkt, ist jetzt nicht gerade die Allerweltsmusik. Also da wirst du jetzt nicht Mama und Papa mit dazu holen und heißt auch, die Erfolge, die deutsche Bands halt feiern, sind halt manchmal, also sind klein, fallen kleiner aus, als man da vielleicht von ausgehen möchte. Klar, Lorna Shore, aktuelles Riesenthema, die, glaube ich, so mitunter den größten Erfolg schon feiern als Deathcore-Band, die man feiern kann. Also ich glaube, To The Hellfire hat mittlerweile auch mehrere Millionen Aufrufe bei YouTube und Streams und hast nicht gesehen, das war einfach so ein Ding. Aber ich habe gedacht, okay, was ist denn, also was war denn davor, welche Punkte, welche Alben haben wir von davor, wo wir gesagt haben, okay, da hatte Deathcore seinen Moment, seinen erfolgreichen, jetzt gucken alle auf mich Moment. Und
ja,
da ist mir tatsächlich das Album The Cleansing von Suicide Silence eingefallen, weil ich glaube, das war deren Tipping Point, wo sie so wirklich jetzt, hier sind sie, das ist jetzt das krasseste Album. Das hat Deathcore so ein bisschen in die Ohren der Nicht-Deathcore-Fans auch gespült, weil es einfach so populär geworden ist. Und es ist auch einfach so viele Klassiker oder sagen wir Songs der Bands hat, die, glaube ich, als Klassiker oder als sehr gut erhalten quasi erinnert werden. Mhm. Ich habe auch mal nachgeguckt, Chartplatzierungen in Deutschland, tatsächlich gar keine mit dem Album. Das erste war The Black Crown, was, ich glaube, dass zwei Alben danach kamen oder sowas. Also lustigerweise hat das nicht so funktioniert in Deutschland, da war noch nicht so groß. Aber in den USA hat dieses Album auf jeden Fall schon einen gewissen Status unter den ganzen Fans und Bands und Musiker und hast du nicht gesehen. Und muss man auch sagen, ne, ist ja auch so ein bisschen das, was man mit Schlacker so am meisten assoziiert. Also vielleicht noch You Only Live Once, der Song, klar. Hm. Der war wahrscheinlich kommerziell, weil das erfolgreichste Album von denen, aber ich glaube so wirklich das Ding, womit man auf die so aufmerksam geworden ist, auf die war wirklich The Cleansing als Album, als Ganzes.
Ja.
Und kann ich auch verstehen. Also wenn man das sich ja so anhört, man könnte jetzt sagen, hör, das ist jetzt irgendwie auch nur die ganze Zeit Breakdown-Geballer, bisschen böse Vocals von Mitch Lacker und das ist es dann. Aber wenn man es sich dann mal so zu Gemüte führt und denkt, okay, es ist aber schon sehr catchy. Also irgendwie hat jeder Song so einen Punkt, wo du sagst, oh ja, das könnte ich jetzt, man kann die sehr gut voneinander unterscheiden und da würde ich jetzt, könnte ich schon sagen, okay, das ist der Song oder da hält mich das, da hält mich das. Und das fand ich halt bei The Cleansing sehr beeindruckend. Für ein Deathcore-Album, wo man jetzt eigentlich sagen würde, die rattern da nur ihre Blastbeats runter, ist das schon ein sehr grooviges und trotzdem böses Album eigentlich.
Mm, auch absolut. Ist auch ein, ich muss gestehen, mit Suicide Silence tatsächlich damals doch auch ganz gut was zu tun gehabt. Die eine Band, die ich jetzt vielleicht nicht immer gehört habe, weil ich auch damals, so wie heute, auch nie so krass im Deathcore unterwegs war. Aber die waren natürlich trotzdem eine Erscheinung und ich hatte auch das Glück, Suicide Silence damals auf der, das müsste eine Never Die Tour gewesen sein, in der Essigfabrik in Köln.
Ja, da war ich auch damals. Das war 2011 oder 12. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken.
Das kann sehr gut
da oben.
Genau, das 2012 würde passen zu The Black Crown, das du ja gerade auch erwähnt hattest. Und ich kann mich auch da noch sehr gut an den Hype erinnern, den dieses Album ausgelöst hatte, weil das irgendwie dann nochmal eine andere Ansage war. Gab's da nicht sogar auch ein Feature mit Jonathan Davis oder so drauf? Wenn ich das jetzt nicht gerade komplett falsch in Erinnerung habe.
Ja, ich meine schon.
Ja, also unter anderem deswegen auch. Aber zurück zu The Cleansing. Ein Album-Artwork, was natürlich für sich stehend schon mal einen hohen Wiedererkennungswert hatte, weil es ja auch so ein, ich glaube auch viel auf Merch, auf Shirts und so wieder zu finden war. Ne? Und ich bin dann, als du das genannt hattest oder im Vorfeld jetzt dich darauf mir gesagt hast, wir besprechen jetzt darüber, so, ich kriege keinen ganzen Satz mehr zusammen. Naja, Schlaf könnte helfen, ist es auch egal, das ziehen wir jetzt hier einfach durch, Leute. Bin ich da durchgesprungen und habe gemerkt, okay, krass, du kennst viel mehr Songs, als du gedacht hast. Und da sind sogar zwei, drei Songs drauf, die ich damals sehr viel gehört habe. The Price of Beauty zum Beispiel.
Ja.
Den fand ich damals schon richtig krass und ich fand das Musikvideo, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, kenne ich.
Heftig.
Ja, voll. Voll.
Also das hat mich, ich will nicht sagen schockiert damals, aber das war schon so, okay, das ist jetzt ziemlich böse Mucke mit einem ziemlich bösen Musikvideo. Das spricht mich irgendwie an und ich weiß nicht wieso, aber das, irgendwas macht das mit mir.
Absolut. Es hatte den ungefähr gleichen Effekt wie jetzt Lorna Shore to the Hellfire. Für viele war das irgendwie bis dato kein Thema. Und dann aus welchem Grund auch immer ist jetzt diese Band auf einmal dafür verantwortlich, dass man auf einmal die Musik hört. Also ich kann mich auch zum Beispiel an eine sehr lustige Situation erinnern damals, dass ich, also ich muss man auch sagen, ich habe das Album nicht zu seinem Release direkt gehört. Das muss man auch sagen, weil 2008 hatte ich ganz andere Probleme als Suicide Silence. zum Beispiel mein Realschulabschluss. Und das Ding ist halt, wenn ich war damals auf irgendeiner Party gegen dann in der Zeit mit 17, 18 so ganz am Anfang noch damals und ich weiß, dass ich mich mit irgendeinem Typen da unterhalten hatte, war so eine Hausparty und der meinte so, was hörst denn du so für Mucke? Und ich dachte so, ja, ich höre halt Metal so, ne? Ich bin Metal, aber damals zu meiner Zeit, wo ich halt mehr so Metal, also Metallica und so viele New Metal Bands gehört habe, ZX war damals so mein Ding. Im Moment. Und er sagte, boah, okay, was ist das Härteste, was du hörst? Und ich habe ihm halt irgendeinen ZX-Song angemacht. Da meinte er so, ja, okay, soll ich dir mal zeigen, was ich so höre? Und dann hat er mir, ich glaube, es war tatsächlich No Pity for a Coward angemacht. Und ich so, boah, Alter, das ist schon heftig so, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob ich das so feier zu dem Zeitpunkt. lustigerweise so ein bisschen Foreshadowing-mäßig habe ich das dann irgendwann auch sehr gefeiert, die Mucke. Und was mir auch total im Kopf stecken geblieben ist, einfach zu der Zeit oder generell auch aus diesem Album super viel Merch, der daraus entstanden ist, wie du schon sagtest. Also nicht nur das Albumcover, sondern auch so ganz klare Textzeilen von diesem Album. Also gerade No Pity for Coward, Pull the Trigger, Bitch, war irgendwie auf gefühlt jedem Merch-Artikel von Suicide Silence. Hatte jeder. Jeder, der so halbwegs, ich will jetzt mal so richtig zeigen, wie rebellisch und edgy ich bin, hat diese Kappen oder T-Shirts mit diesem riesen Font hinten drauf, Pull the Trigger, Bitch. Ja. Das war absolutes, also das hast du echt so oft gesehen damals in auf den ganzen Veranstaltungen. Ne?
Es gerade dieser Song war auch eigentlich so, also gerade dieser Song war das, was heute halt irgendwie Lorna Shore, Through the Hellfire und halt jetzt, ich sag mal, alle weiteren Deathcore-Bands, die irgendwie versuchen halt den brutalsten Breakdown am Ende mit Pick-Squeals und was auch immer irgendwie zu setzen. Das war damals eigentlich in meinen Augen, korrigier mich gerne, so das Pendant dazu oder vielleicht der Vorreiter.
Ja, auf jeden Fall.
Nämlich genau, das baute sich einfach darauf auf, dass du am Ende diesen Endpart einfach hast.
Ja, mit dem Breakdown und mit Schlager macht dann irgendwelche Growls, die auch super krass klingen. Weil wie gesagt, man muss sich das vorstellen, das hat super viele Leute erreicht, die das vorher nicht gehört haben. Hm. Also klar, wenn du jetzt jemanden hast, der sonst immer nur Cannibal Corpse und Suffocation, hast du nicht gehört. Ja, für den war das halt so, ja, was ist jetzt daran so krass so? Aber wenn du halt aus dem Metalcore kommst und wir überlegen 2008er Metalcore, wir reden jetzt hier nicht von einem Fit for King oder Crystal Lake, die jetzt schon alle wesentlich härter sind als alles, was damals lief im Deathcore. Das ist halt einfach Mindblow gewesen, musst du so sehen. Ne? Und auch Unanswered hat irgendwie über die Jahre so einen Status gewonnen. Das war ja der Opener von dem Album. Mhm. Oder zumindest der erste Song nach dem Intro. Dass du einfach, die lebten von diesen Einzeilern, die sie halt immer wieder in den Songs versteckt hatten. Das ist einfach so.
Ist auch eine Kunst, weil das musst du ja, weil letztendlich ist es ja auch eine Musikrichtung, wo die Vocals jetzt im Zweifel gar nicht mal so verständlich sind.
Nee, absolut nicht.
So, und das musst du ja auch erstmal hinkriegen, dass das, ich sag mal, eine gewisse Poppigkeit besitzt, dass das so catchy ist, dass das hängen bleibt und dass Leute da einfach dranbleiben, ne? Und also ich muss gestehen, das ganze Album hatte mich nie komplett abgeholt. Mhm. Also für meine Ohren ist es einfach dann doch auf Dauer ein bisschen zu repetitiv, so. Mhm. Die das Schlagzeug, weißt du, es ist irgendwie und die Riffs und so, ich hab das Gefühl, für mich zumindest, dass es dann irgendwann sehr schnell doch sich wiederholt. Mhm. Die Formel, aber ich muss sagen, für das, was es war und wie wegweisend das war, soweit ich das beurteilen kann, ist das schon krass gewesen. Also auch produktionstechnisch, das kannst du dir heutzutage auch echt immer noch richtig gut anhören. Auch wenn das Schlagzeug nochmal einen ganz eigenen Sound so hat, ne? Aber es war auf jeden Fall eine coole Zeitreise für mich, da mal nochmal reinzuhören. Das Ding ist jetzt 15 Jahre alt geworden einfach. Mhm. Das muss ich einfach mal reinziehen.
Ne? Ja, voll. Voll, absolut. Also ich würde auch sagen, es ist jetzt kein No-Skip-Album. Du hast auf jeden Fall, gerade gegen Ende, wo dann so ein bisschen auch die Songs so die Hits so ein bisschen aufhören, so nach Bludgeoned to Death oder sowas, ist so nochmal so eine letzte Hit, wo ich jetzt sagen würde, der haut dich jetzt nochmal von den Hocken. Mhm. Und dann wird's so ein bisschen schwierig. Nach Girl of Glass könnte man noch sagen, aber Ice Tunes Shot oder sowas, da bist du schon wieder so ein bisschen raus. Dann bist du vielleicht ein bisschen drüber über dem Ganzen. Trotzdem will ich halt, oder war mein Hauptaspekt oder meine Hauptidee einfach die Wichtigkeit des Albums zu der Zeit, den Einschlag, den es gemacht hat und wie viele Leute es auch dann dadurch zu dieser Mucke auch gezogen hat. Also das weiß ich ganz, ganz genau noch, dass dieses Album halt sehr, sehr wichtig dafür war, auch durch Artikel, die ich dazu noch gelesen hatte, dass es einfach sehr viele Leute dazu geholt hat und erst dann Deathcore für sie wirklich ein Thema wurde. Was wir halt jetzt auch wieder, wie gesagt, es wiederholt sich. Du hast es bei Lorna Shore gesehen, du hast es vielleicht bei Dardis Murder früher mit Reign of Darkness gesehen, da war auch diese eine Zeile, die dann irgendwie bei dem Song dann die Leute auf einmal so, oh krass, das müssen wir mal hören. Und jetzt bin ich drin in der Mucke. Das sind so Alben, die kommen alle paar Jahre und bringen dieses Genre nochmal ganz von vorne in die Köpfe der Leute und davon lebt das im Endeffekt, ne? Noch von solchen Momenten in dem ganzen Ding. Dazwischen ist es halt meistens immer so schwierig, weil da gibt es so viel und so viel Unterschiedliches, dass man sich gar nicht auf eine Sache veranständigen kann. Aber das Album ist halt so eins, wo alle sagen, yo, das habe ich gehört, das fand ich geil.
Das ist auch ein sehr schöner Punkt, den du da nennst, weil das war irgendwie auch so ein bisschen mein Ausgangsgedanke, den ich irgendwie hatte bei dieser ganzen, bei diesem Aufschlag jetzt, diesem thematischen, okay, man packt sich halt irgendwie mal so ein Album. Ich habe mich nämlich letzte Tage da auch mit Arbeitskollegen drüber unterhalten, ob es heutzutage eigentlich wirklich noch diese ikonischen Alben gibt. Also gibt es noch diese ganzen Black Albums von Metallica und was weiß ich, Chocolate Starfish von Limp Bizkit, um jetzt mal so ein bisschen durch die ganzen Genres zu fliegen, ne? Passiert das noch oder ist das eigentlich, sind wir mittlerweile in einer Welt, wo das viel zu schnelllebig ist und so ein Album einen kurzen, ganz kurzen Peak hat, aber dann vielleicht auch wieder im Nirvana der 50 Milliarden anderen Releases, die so jede Woche rauskommen, dann doch verschwindet. Und ich habe zuerst gedacht oder zuerst die These aufgestellt, nee, das gibt's nicht mehr. Aber eigentlich ist es Quatsch, weil Lorna Shore zum Beispiel, also die natürlich in ihrem Dunstkreis jetzt und Deathcore wird auch Deathcore bleiben, das wird niemals jetzt bei MTV nochmal laufen oder so. Fun Fact, es gibt MTV immer noch und da läuft Musik, aber so, das wird wahrscheinlich nie da drüber gehen, aber wenn du jetzt halt mal an Bad Omens, Death of Peace of Mind denkst, so, ne, das ist halt auch ein heftiges Album mit heftigen Streaming-Zahlen, so, und das wird auf jeden Fall wegweisend sein, oder ist es schon jetzt?
Ich glaube, ne? Das Album ist sowas. Also das Album ist genau dieses, was du meinst, ist so ein Album für die Jahrzehnte, so ein ikonisches Ding, was jeder gehört hat, hätte zumindest zum Teil. Ich glaube, ansonsten wird es schwierig. Es ist auch so ein bisschen mehr in die Song-Ecke gerutscht, also dass Songs so einen Status bekommen und weniger ganze Alben. Aber das ist auch einfach geschuldet an der Schnelllebigkeit. Was ich immer ganz interessant finde auch, oder wo ich auch drüber nachgedacht habe, wenn du überlegst, Songs, es kommen jede Woche zig Songs raus, auch von Künstlern, die vielleicht sehr groß sind. Aber wie viele davon können wir zum Beispiel auf den Partys spielen? Also, es gibt jetzt so, ich sag jetzt einfach mal, Parkway Drive haben sicherlich auch gute Singles rausgehauen zum Beispiel, aber nicht jeder Parkway Drive Song, auch wenn sie vielleicht auch rausgekommen sind in der Zeit, wo sie sehr groß sind jetzt aktuell, wird den gleichen Effekt erzielen wie jetzt ein Carry On zum Beispiel.
Ja.
So. Heißt also, du kannst von gewissen Künstlern nur gewisse Sachen spielen, damit es halt wirklich jeder kennt. Und das ist ja das, was du ja erreichen möchtest dann auf der Party, ne? So, Lorna Shore, auch gutes Beispiel. To the Hellfire, kennt jeder, will jeder. Er ist quasi Standard bei uns auf den Partys. Muss einmal laufen. Aber spiel mal, keine Ahnung, Curse to Die vom Album. Oder spiel And I Return to Nothingness von der EP, wo auch To the Hellfire drauf ist. Auch super Songs, auch gute Streaming-Zahlen. Aber ich glaube, da trennt sich schon sehr krass die Spreu vom Weizen, weil das sind Songs, da müsste man jetzt, da erwartet man von den Leuten, dass sie halt ein bisschen mehr als nur diesen einen Song gehört haben, ne?
Genau.
Ja. Das ist, glaube ich, mittlerweile sehr schwierig. Also Death Peace of Mind, absolutes Jahrzehntalbum, würde ich sagen, weil das in seiner Gesamtheit super viele Leute gehört haben. Dann wird's aber schon schwierig. Selbst bei BMTH, ich könnte Ammo nicht den Status verleihen. That's the Spirit vielleicht. Aber Ammo ist bei mir schon zum Beispiel so, weiß ich nicht. So die EP danach war auch so, weiß ich nicht. Alles, was
Sample Turtle wahrscheinlich dann eher.
Noch. Ja, das könntest du so als Meilenstein von Metalcore sehen. Und das war, da würde ich auch sagen, war der Vibe entsprechend da, als es released worden ist. Dass jeder gesagt hat, ich hab's gehört und ich weiß, wie die Songs sind. Auch dadurch, dass Can You Feel My Heart und Shadow Moses halt dann auch über die Jahre immer wieder Thema wurden bei den Leuten. Ne? Aber ich überlege auch andere Sachen.
The Ghost Glow Inside. On von Turnstile.
Das wäre vielleicht, ja, das könnte vielleicht so ein Ding werden, auch wenn es vielleicht doch zu nischig ist. Ich weiß halt nicht.
Ja, aber also ich meine, ey, die spielen Rock am Ring Mainstage so.
Ja.
Also das ist halt, und nicht nur das, ne, sondern überall einfach. Und das ist schon für eine Hardcore-Band. Die kommen aus einer Ecke, wo die einfach in Turnhallen gespielt haben. Ohne Barrier, wo die Leute einfach auf die Bühne kraxeln, so, und dann einfach in die Leute wieder reinspringen, so, das ist halt eigentlich deren Welt. Absolut. Und auch so deren Mucke. Und, was das einfach für ein Mörder-Album ist, das ist so eine Offenbarung.
Ja, absolut.
So. Kontrovers, weil es gibt viele Leute, die das auch anders sehen wollen, aber, also man muss schon sagen, dass das Ding irgendwie ne, und viel, es passiert ja gerade auch viel im Hardcore wieder. Es ist viel, viel netter geworden, viel positiver. Und ich habe das Gefühl, dass so Bands wie Turnstile, das haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, da einen großen Anteil dran haben. Und dieses Album mit Sicherheit da auch nochmal so ein Leuchtturm ist.
Wenn ich mir jetzt noch Alben überlegen müsste, was mir noch eingefallen ist, Trivium, ich glaube, In Waves heißt das Album auch selber. War so für die so ein Punkt, wo die gesagt haben, so, jetzt sind wir dick, jetzt können wir was tun. Aber ich hätte gerade noch eins. Ah ja, Electric Callboy, Techno. Also einfach daran geschuldet, dass sie so exzessiv touren damit und so viele Singles ausgekoppelt haben mit Video und immer wieder Gespräche einfach so Teil der aktuellen Konversation sind damit, dass ich halt denke, dass es auch so Jahrzehntalben sind. Aber dann, wie gesagt, dann musst du schon gucken, was hast du noch an Alben, die genau diesen Effekt hervorrufen haben. Entweder sind das Alben, die super viele Singles rausgehauen haben, oder aber Alben, die sich erst im Laufe der Zeit zu dem entwickelt haben, was sie sind und wo wir jetzt vielleicht gar nicht wissen können, was aktuell sich dahin bewegt. Und also das ist schon, finde ich, auch eine super interessante Herangehensweise an das Ganze, weil ist immer sehr schnell, dass die Leute sagen, ja, es wird nie wieder sowas wie Metallica geben oder es wird nie wieder sowas wie Slipknot geben oder es wird nie wieder sowas geben wie, keine Ahnung, halt diese ganzen Altbands, die halt jetzt auch nur noch Arena-Touren machen und weiß ich nicht.
Ja, Number of the Beast, Iron Maiden, was weiß ich, also es ist halt diese ganzen Riesendinger, aber das ist halt... Das ist auch, wenn du da hingehst, ne, das sind Alben, die sind aus einer Zeit entstanden oder in einer Zeit entstanden, wo du halt auch nicht viel anderes hattest. So. Mhm. Da hast du kein Internet gehabt, da hast du genommen, was dir halt am besten irgendwo präsentiert wurde im Plattenladen oder in den Magazinen und so weiter. Aber ich glaube, wir haben ja wirklich so einen Themenbereich jetzt mal eröffnet, wo wir immer mal wieder drauf zurückkommen können, weil ich finde das super spannend, weil es gibt so viel. Und ich habe ja auch ein Album mitgebracht und das ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt unter diesem Aspekt ein in der Hinsicht wichtiges Album irgendwie für das Genre gewesen oder so, auch wenn das in seinem Kontext gesehen schon irgendwie Sinn ergeben hat. Aber wenn man jetzt so drauf zurückblickt, komplett ohne Nostalgie, weil ich kann das nicht ohne Nostalgie. Ich muss das immer mit meinem 12-13-jährigen Ich ausmachen, wie ich das höre. Mhm. Aber wenn man das wirklich ganz nüchtern zurückblickt auf dieses jetzt, ich verrate dich sofort, Album, dann ist es schon ziemlich cheesy. So. Und es geht um Limp Bizkit und es geht um Wrestles May Vary. Das Album mit dem grünen Cover. Das Album, wo Behind Blue Eyes drauf ist. Und
stimmt.
Das Album, das einfach unverschämte 68 Minuten Länge hat, was mir so auch einfach nicht bewusst war. Aber welches Album hat bitte, dauert länger als eine Stunde heutzutage noch?
Wenige. Aber ich glaub,
oder?
Aber ich glaube, also, Death of Peace of Mind dauert eine Stunde, glaube ich, auch von der Größe her. Ich guck mal gerade. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Es kann auch natürlich eine super steile These sein, aber ich habe mich wirklich erschrocken, dass ja, 53 Minuten, ich hab's hier gerade. Dass das einfach über eine Stunde lang ist. Und du hast ja, ich hab das ja genannt und du hast direkt gesagt, so ja, da hast du irgendwie auch eine Verbindung zu oder irgendwie, magst du mal kurz anfangen? Was hältst du von der Platte und
Ich hab mir da echt überlegt, wie verbindest du dich mit dieser Platte? Ja. Weil tatsächlich ist es meine Lieblingsplatte von Limp Bizkit. Also ich habe sehr viele Songs, die mich, womit ich persönlich sehr viel in Verbindung bringe. Mhm. Wie gesagt, ich spreche da immer, ich muss das immer mit erklären, wenn ich über solche Alben spreche, der kam 2003 raus, in dem Alter habe ich das nicht gehört. Ich habe das alles wesentlich später erst mitbekommen, für mich entdeckt, gehört, gemacht. Da waren die Bands schon lange aus ihrer Prime quasi raus. Also Limp Bizkit war da aktuell Nobody für die vielen Leute und hat auch mit niemand hat die wirklich gehört. Aber für viele, die damals ihre Emo-Phase hatten, mit 14, 15, 16 und sowas, für mich war das halt Limp Bizkit und dieses Album vor allem, weil halt so Songs wie Almost Over, Creamer, wie war das, Lonely World, das waren für mich so diese Emo-Songs, ja, wo ich dann emotional sehr verbunden war oder mich dann da abgeholt gefühlt habe oder verstanden habe, und auch für mich auch Eat Your Life so der härteste Shit der ever war, weil es einfach so ein Brecher ist, dieser Song. Deswegen verbinde ich mit dem Album relativ viel. Klar, Behind Blue Eyes ist so, Also mittlerweile würde ich sagen, ist es einfach so der Song, den muss ich nicht mehr hören in meiner Lebzeit. Der geht mir einfach nur noch auf die Eier. Aber es war halt so für Limp Bizkit, glaube ich, mitunter das Erfolgreichste, was sie gemacht hatten. Klar, weil es auch ein Cover ist von einem sehr erfolgreichen Song von The Who.
Wobei man sagen muss, klar, eine gewisse Zielgruppe wird diesen Song natürlich gekannt haben. Ich gehe aber schwer davon aus, dass super viele Leute wahrscheinlich noch nicht mal wissen, dass das eigentlich ein Cover ist.
Absolut. Oder? Ja.
Also, ne, das Original ist natürlich, hat das seinen Bekanntheitsgrad, aber in der modernen.
Ja, okay, ne? Bin ich bei dir.
Das wird dem auf jeden Fall nochmal, das wird drüber geschienen haben, zu der Zeit bis heute auf jeden Fall.
Also, ja, wie gesagt, es hat so ein paar Ups und Downs, das ganze Album. Ich würde nicht sagen, dass es auch No Skip für mich ist. Also es sind auch ein paar Sachen, wo ich jetzt auch gerade so am Anfang so Down Another Day, Almost Over, Build a Bridge da, oh ja, das zieht sich ein bisschen. Red Light, Green Light finde ich einfach funny wegen Snoop Dogg. So, deswegen, der ist irgendwie No Skip. Danach wird's auch wieder ein bisschen besser. Klar, Lonely World wieder relativ ruhigerer Song also es hat sehr viele Höhen und Tiefen. Das finde ich tatsächlich wieder interessant. Es ist, auch wenn ich sage, ich würde ein paar Songs wieder skippen, finde ich die Abwechslung darin dann doch nicht verkehrt.
Ja, ich gebe mal ein bisschen Kontext noch.
Ja.
Ich gehe jetzt grundsätzlich erstmal davon aus, dass jeder weiß, wer Limp Bizkit ist, aber möglicherweise haben auch nicht mal alle irgendwie dieses Album jemals gehört. Das ist halt das erste und einzige Album, was sie damals ohne Wes Borland.
Stimmt.
Dem Gitarristen quasi, der halt sich immer diese witzigen Kostüme und Masken und alles irgendwie auf der Bühne trägt. Der war 2001 raus und der kam aber auch erst 2004 wieder und in dieser Zeit wurde halt Wrestles May Vary geschrieben und Fred Durst, den ich damals halt, und da war ich, ja ey, ich war halt 12 so und ich fand den einfach cool, so ich mochte die Mucke und ich habe halt auch nicht gecheckt, dass Fred Durst vielleicht jetzt auch eine sehr kontroverse Figur in dem Sinne ist, dass er halt einfach, sag ich mal, so ein Macker ist, so.
Ja.
Und in der Musikwelt, sag ich mal, jeder, der nicht was mit New Metal anfangen konnte, quasi jeder, der einfach, ich sag mal, es gab Leute, die mochten New Metal und alle anderen, sozusagen.
Ja.
Die wurden halt dementsprechend diese ganzen Bands auch nicht wirklich für voll genommen und auch nicht ernst genommen. Und da kamen halt so Aussagen wie die von Fred damals, dass sie halt jetzt Wes Borland durch den, weiß ich nicht, allerbesten Gitarristen der Welt oder so halt ersetzen wollen, irgendwie sowas in der Richtung, kam halt auch ein bisschen strange an. Dann haben sie nämlich so Sessions irgendwie veranstaltet, wo sie halt irgendwie einen Ersatz gesucht haben und haben dann halt einen jungen Mann namens Mike Smith von der Band Snot engagiert. Und das war dann halt auch mit der Ansage so PR-Gelaber halt, ne? Ja, der hat uns halt dann auch menschlich so viel weitergebracht. Wir haben sofort gemerkt, dass der uns halt einfach einen besonderen Touch bringt und so einen Rückenwind und wir fühlen uns jetzt als Gruppe besser und so. Turns out, Mike Smith hat auf diesem Album, glaube ich, auf 3 oder 4 Songs überhaupt irgendwas gespielt. Der hat, Fred Durst hat das Ding zum Großteil geschrieben, aber halt mit anderen Session-Musikern zusammen halt, die dann auch die Gitarren eingespielt haben und so. Das heißt, Mike Smith hatte eigentlich wenig Impact. Ich glaube, am prägnantesten, wenn man so will, ist er eigentlich nur in dem Eat You Alive-Video zu sehen. So.
Ja.
Das ist eigentlich, wenn man so will, für die Nachwelt das mehr oder minder Einzige, was Mike Smith so von seiner Limp Bizkit-Karriere geblieben ist. Und naja, 2004, also man hat ihn dann irgendwann wieder rausgekickt und hat gesagt so, ja, ganz ehrlich, damals wussten wir auch schon, dass es das irgendwie doch nicht ist und so. Und das ist halt das kannst du bei Wikipedia sehr schön nachlesen. Das ist so absurd einfach. Aber es ist halt so typisch Limp Bizkit, typisch Fred Durst einfach.
Ja.
Und 2004 kam Wes Borland zurück, bis zwischen 6 und 9 waren sie dann halt auch in Pause und 2009 kamen sie dann wieder und da habe ich sie auch zum allerersten Mal live gesehen, Barock am Ring.
Ah ja.
Und als Headliner und da wurden dann nämlich auch die ganzen Songs, ne, Behind Blue Eyes und so, dann halt auch, ja, nicht zum ersten Mal, aber für viele zum ersten Mal live gespielt. Da kann ich mich halt noch super gut dran erinnern. Und dieses Album ist für sich halt einfach super spannend, einfach weil wir bis dahin, wenn wir jetzt mal das furchtbare New Old Songs Remix-Album, was 2001 noch rauskam, nach Chocolate Starfish, wenn wir das mal ausklammern. Wir hatten bis dahin halt nämlich einfach diese ganzen New Metal Sachen, diese ganzen groovigen Crossover, sehr Rap-lastigen, wobei man sagen muss, auch auf der Chocolate Starfish gab es natürlich schon so ein paar Alternative-artige Sachen schon, aber Restless Mavery ist einfach, das hat ein paar New-Metal-Sachen drin, ein paar härtere Sachen, aber auch die sind gar nicht die besten Songs, also bei weitem nicht. Also das sind so viele, das hast du ja schon gesagt, so Head for a Barricade und was auch immer, ist so ganz nett. Auch das, was Limp Bizkit später irgendwie auch so ein bisschen verkacken in ihrer Karriere, dass sie halt sehr viel so Songs rausgebracht haben, wie ich finde. Aber nämlich genau da, wo es dann halt wirklich cheesy wird, da finde ich, haben sie eigentlich die besten Momente. Und ich habe mir nämlich ein paar Reviews jetzt noch durchgelesen zur Vorbereitung. Und das sind genau die Songs, die wir, glaube ich, so gut finden. Wobei du jetzt, was hast du gesagt, Build a Bridge fandst du zum Beispiel nicht so dolle, ne?
Ja.
Das sind halt diese ganzen Songs, wo Fred Durst sich nämlich dann inhaltlich krass öffnet, wo es ein wirklich sehr introvertiertes, insgesamt ein sehr introvertiertes Album, sehr verletzlich gibt mit, also einfach Gefühle nennt und so Thema, dass er halt früher als Kind auch gemobbt wurde und so und wie er sich damit gefühlt hat und also die Texte sind schon sehr verletzlich, das nimmst du ihm aber einfach nicht mehr ab. Das ist das Problem. Denn wenn du nämlich jemanden hast, der mit Redcap mit irgendwelchen Frauen irgendwo auf einem Hochhaus Ding, ne? Steht und, genau. Und da halt so einen auf dicken Macker macht und sonst halt, glaubt, der wäre halt der Allergrößte und dann ein Album rausbringst, wo du halt darüber redest, was in dir drin vorgeht, dann ist es halt, wirkt es wenig authentisch.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, was bei mir begünstigt ist, ich habe den halt komplett, dieses Album halt erst entdeckt, 5, 6, 7 Jahre nach seinem Release und habe auch somit den Kontext, den popkulturellen Kontext von Fred Durst gar nicht mehr vor Augen. Ja, ja. Also ich habe die Songs nur mit so wenig aus anderweitigen Einfluss einfach gehört und dann bewertet, was vielleicht auch die richtige Art und Weise, weil man das ansetzt. Aber ich kann das verstehen. Ich weiß natürlich, dass Fred Durst gerade in der Zeit, nach Chocolate Starfish war der Typ ein absoluter A-Promi. Ja. Der lief auf MTV überall, der lief bei TRL, die Paparazzi.
Aber auch schon vorher, auf dem vorherigen Album auch schon, ne? Aber denk an Woodstock 99, also das war
klar, halt quasi, aber ne? Chocolate Starfish war absolut Peak.
So ja, da war wirklich dann alles vorbei
und, quasi. Und ne, dann halt, was du schon sagtest, dann halt einfach mal so verletzlich zu wirken. Ich finde das auch ein mutiger Schritt, hat ja anscheinend bei den Reviewern auch nicht funktioniert. Aber ja, ich glaube, ich habe den noch vielleicht ein bisschen unbeeinflusst, einfach habe ich mir das einmal einfach gegeben, ne, damals.
Also was halt, ich musste wirklich schmunzeln, als ich diese Reviews gelesen habe, weil es ging sehr viel darum, so, ja, das wäre halt alles nicht so cheesy, wenn dieser Typ nicht einfach schon Mitte 30 wäre, aber die Texte so geschrieben sind, als wenn er halt gerade noch in der Highschool wäre. So.
Ja, ja.
Und ist auch interessant, dass man den Maßstab so ansetzt, während man halt vielleicht bei Pop-Punk und Emo-Bands, die halt ähnlich in so einem ähnlichen Alter sind, auch solche Texte schreiben, wo man es dann halt anders bewertet. Aber wie gesagt, wie man halt New Metal und Limp Bizkit rezipiert, so, ne? Und mich hat das damals angesprochen. Ich habe mich da drin wiedergefunden. Ja. Ich das war halt die Zeit, das war halt auch kurz so nach Hybrid Theory und so weiter und so fort, diese ganzen Alben, wo so textmäßig war das ja auch nicht so super schwer zu verstehen, wenn du halt ein bisschen Englisch verstanden hast. Und ich habe mich da halt irgendwie wiedergefunden. Und bis heute sind das einfach so Songs, die ich einfach, aber auch musikalisch wirklich super gut finde. Also sowas wie das Interlude, kann man sagen, Take It Home, mit dieser seltsamen Gitarre, die da irgendwie spielt. So, das Ding ist irgendwie eine Minute 40 lang. Es ist so geil einfach. Es ist so krass. Was haben wir noch? Creamer, Radio's Dead mag ich gerne. Build a Bridge, ich keine Ahnung, Underneath the Gun. Die haben so einen ganz seltsamen moody Vibe einfach. Ja. Das sieht man oder hat man damals einfach gar nicht kommen gesehen von Limp Bizkit. Und das fand ich halt sehr erfrischend. Und bis heute ist es eigentlich immer, wenn es so Richtung Herbst geht und so, dann laufen die einfach nonstop bei mir, die Songs.
Okay.
Und das ist wirklich, ich kann es nicht erklären, aber ich habe da so einen heftigen Sweet Spot. Aber auch bei so ein paar anderen, auch älteren Sachen von denen, die so The One zum Beispiel ist auch von dem Chocolate Starfish und zum Beispiel und so weiter. Ist schon geil. Mhm. Also Limp Bizkit, man kann halten von denen, was sie will, aber sie haben auch Songs, die einen ansprechen können irgendwie, und deswegen verstehe ich diese ganze Teenage-Angst, New Metal, was auch immer.
Ja.
So, da sehe ich mich auf jeden Fall dann doch immer wieder, weißt du?
Ja, absolut. Wie gesagt, es ist halt für mich das Album, was in der Zeit, wo viele sich eher mit Emo-Songs quasi assoziiert haben.
Mhm.
Und für mich war das aber die Zeit, wo ich halt Limp Bizkit auch genau solche Songs gehört habe und die dann für mich so ein bisschen diese ganze emotionale Ebene als pubertierender, adolescenter, hormongeschwängerter Mensch dann irgendwie versucht zu verarbeiten und für mich klarzukommen. Und da war das dann genau das Richtige. Und deswegen, wie gesagt, für mich ist es halt nicht cheesy. Für mich ist das genau das, was, oder er hat genau das wiedergespielt, wie bei mir damals auch das Gemüt einfach war, ne? Deswegen. Ich würde aber nicht sagen, dass ich das beziehungsweise an dem Album festgemacht habe, sondern einfach nur, die Songs waren halt dann das Thema bei mir. Ich habe erst nachher dann gemerkt, ah ja, die kommen alle von Results May Vary. Hm. Okay, dann cool. Cool, dass die dann alle von da kommen. So.
Ja. Es ist in dem Kontext gesehen übrigens, wir sind da ja auch schon zu der Zeit, wo auch Bands wie Papa Roach und so sich mehr dem Alternative irgendwie zugewandt haben. Mhm. Also es war jetzt nicht exklusiv für Limp Bizkit und Linkin Park natürlich auch und so weiter voll. Und so fort. Eine super spannende, interessante Zeit. Ich habe da auch mal einen Artikel zugeschrieben, den verlinken wir euch einfach mal, weil ich habe das da echt weit und breit da mal so ein bisschen diese ganze bizarre Welt des New Metal mal zusammengefasst. Und danach sind wir halt wirklich so Richtung Alternative Emo abgedriftet, auch von der ganzen Optik her und so. Man denkt halt einfach nur an Jacoby von Papa Roach, der auf einmal mit Emo-Friese durch die Gegend gerannt ist und so. Interessanterweise, das Ding landete in Deutschland auf 1, das Album.
Ach krass.
Das war in den USA allerdings das erste Album, das nicht auf 1 landete. Das allererste Album ausgeklammert, aber die hätten halt dreimal hintereinander auf 1 landen können. Mit diesem haben sie aber nicht so. Und das war auch das letzte Album, das überhaupt in die Top 10 kam. Danach sind sie auch nie wieder so erfolgreich gewesen. Was auch spannend ist, weil es ja eigentlich ein breiterer Sound ist. Aber also mehr dem Mainstream zugewandt, aber halt nicht so viel abgeholt hat. Behind Blue Eyes landete in Deutschland auf Platz 2 tatsächlich, war auch die erfolgreichste Single bei uns. Die sind damals bei Wetten, dass aufgetreten mit dem Ding, mit Behind Blue Eyes. Das musst du dir mal reinziehen. Fred Durst, der
ist irgendwann wie Fiebertraum.
Es gibt so eine Szene, da dreht sich die Kamera so um die Band rum, um Fred Durst herum. Und Fred, der einfach im deutschen Fernsehen zur Primetime Samstagabend einfach den Mittelfinger so in die Kamera hält. Das ist so geil. Also ich habe da damals im Studium, ich habe mal eine Hausarbeit über erfolgreiche Cover-Versionen geschrieben. Mhm. So, deswegen, da habe ich mich beschäftigt damals. Ja, und heutzutage spielt das Ding eigentlich auch, also das Album, keine Rolle mehr. Also du hörst, wenn überhaupt, Behind Blue Eyes, der findet immer mal wieder noch statt, so im Live-Set. Eat You Alive mal eher weniger. Aber man kann schon sagen, dass das ein relativ vergessenes Album ist.
Ja.
So für die. Finde ich, ich finde es irgendwie schade, weil es, also wer, wenn unter euch, die hier jetzt sich das die ganze Zeit angehört haben, wenn ihr das Album nicht kennt, macht es mal, hört euch das mal an und ich wäre total gespannt. Oder wir, was ihr denn davon haltet. Genauso natürlich The Cleansing.
Absolut.
Und was ihr überhaupt von dem ganzen Thema haltet, ob ihr das spannend fandet, ob wir das vielleicht mal häufiger tun sollten. Oder ob wir es sein lassen sollen, weil es einfach nur ein dummes Gelaber ist. Wäre auch eine Meinung.
Find übrigens ich ein bisschen harsch. Noch ein Fun-Fact zu Limp Bizkit, zu der Ära, weil es war ja, also es müsste die Mike Smith der Ära gewesen sein, weil es gab damals, kannst du dich daran erinnern, an dieses Event MTV Icon, wo dann Metallica ausgezeigt, wo dann alle so ganz verschiedene Künstler so Coverversionen von Metallica-Songs gemacht haben.
Ja.
Also zum Beispiel Sum 41 haben Sad But True, glaube ich, gecovert. Nee, nicht Sad But True, die haben Master of Puppets gespielt.
Avril Lavigne hat Fuel gemacht.
Genau. Und Korn hat One gemacht, meine ich.
Ja.
Snoop Dogg hat Sad But True gemacht, so war das.
Ja.
Und Limp Bizkit haben Welcome Home Sanitarium gemacht. Und es ist bis jetzt, ohne Scheiß, es ist immer noch absolutes Verbrechen, dass dieser Song niemals es auf eine richtige aufgenommene Version geschafft hat. Weil Welcome Home Sanitarium von denen war der Hammer. Also, ich pack's auf jeden Fall in die Shownotes, weil ich finde diese Version so gut, das ist also bis heute, und ich mag mittlerweile Metallica nicht mehr so wie früher, das ist einfach so. Aber Welcome Home Sanitarium von Limp Bizkit ist einfach der absolute Obershit. Das ist richtig gut. Das ist wirklich eine richtig geile Version. Weil es irgendwie voll von seiner Art, der Song an sich, so voll in die Karten von den Limp Bizkit zur damaligen Zeit halt spielte.
Ja.
Und ja, also, wie gesagt, geilster Song ever. Von denen damals. Fand ich eigentlich richtig gut.
Das, boah, krass. Ja, ja. Komplett vergessen, aber du hast voll recht.
Sowas braucht man wieder. Ich brauche MTV Icon, Kraftklub oder keine Ahnung. Nee, Herbert Grönemeyer, und dann will ich das Kraftklub irgendwas von denen covern oder so. Keine Ahnung.
Musik nur, wenn sie laut ist. Wobei, das würde dem wahrscheinlich gar nicht so gut stehen. Männer wahrscheinlich.
Von Kraftklub dann gecovert.
Ja, ist halt ein schnellerer Song. Ist
ja. So. Ja, genau. Ja, gut. Ich will das Männer-Cover von Kraftklub.
Oh Gott, ich habe so viele Bilder gerade. Wir müssen aufhören.
Ja.
So, danke. Wir machen jetzt noch die Spotify-Playlist, Leute. Der Kerngeschäft-Soundtrack, da findet ihr das. Und da packen wir euch ja jedes Mal die neuen Songs einfach drauf. Wir haben ja beschlossen, wir schmeißen jetzt einfach immer oben drauf.
Ja, genau.
Und dann könnt ihr euch nämlich mal anhören, worüber wir hier so die ganze Folge über gequatscht haben. Und lieber Lin, du darfst natürlich sehr gerne anfangen.
Ich fange an mit 99 von der Band The Haunted. Ich habe mich vor letzten Party in Hamburg, habe ich mich so ein bisschen nochmal auf die Suche begeben zu alten Klassikern, alten Party-Hits, die ich noch spielen könnte auf dem Hardfloor. Und habe dann diesen Song in einer der Spotify-Playlisten, ich glaube 2000 Metal Classics oder so heißt die. Wo auch so Sachen dann wie Slipknot und so auch mit drin sind, ne, die man so kennt von früher. Geiler, grooviger Song. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut funktioniert. Auch so auf kalt in den Raum geworfen, sag ich jetzt einfach mal. Die Leute haben es auf jeden Fall gefeiert und ich finde ihn eigentlich auch cool, hat einen guten Groove. Gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Der ist aber auch echt dann von Anfang 2000, glaube ich. Also erstaunlich gewesen. Dann, ich hoffe, du hattest das nicht auch vor, aber ich mache es jetzt einfach mal. Der liebe Rodney, der schon mal hier ein paar Mal Gast bei uns war, hat jetzt mit seiner Band Monosphere ein neues Album rausgehauen. Das heißt Sentience. Und davon, von dem Album, erstmal super gutes Album, solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Aber mein Lieblingssong tatsächlich ist Human Disguise von dem Album. Und um den auch mal so ein bisschen zu pushen hier, die Jungs, möchte ich das auch mal mit in die Playlist packen. Und dann als drittes, nein, ich nehme einen Ice Nine Kills Song, pass auf. Und ich weiß auch ganz genau, warum. Weil mich das so letztens so dermaßen so ein richtiger Mindblow war. Und vielleicht wusstest du das nicht. Aber es gibt den Song Enjoy Your Slay, der nach dem Film, ach, wie heißt er? Mit Jack Nicholson, wo die in diesem Hotel sind.
Shining,
dankeschön. Ja. Von Stanley Kubrick.
Ja. Ne?
Pass auf. Jetzt kommt ein geiler Fact, den habe ich jetzt erst rausgefunden. Das Album ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Das ist ein Feature mit dem Gitarristen von Shields.
Ist und das so?
Weißt du, wie dieser Gitarrist von Shields heißt?
Ja klar, das ist der Enkel von dem Kubrick.
Sam Kubrick, ganz ja, genau. Klar.
Ja, das weiß ich. Weißt du, warum ich das weiß? Weil ich mit den neuerdings zusammenarbeite.
Genau, aber ich habe das so gehört. Ich so, Moment, halt, stopp. Enjoy Your Slay, The Shining, Kubrick. Jetzt will ich gerade mal nachgucken. Das ist der Enkel von Stanley Kubrick.
Ja, ja.
Das fand ich so geil. Allein der Fakt, ich weiß, dass die Bands halt auch schon zusammen getourt haben. Also ich habe die damals mal auf einer Tour gesehen. Aber dass die dann halt irgendwie so diesen extra Step gehen, sagen, guck mal, hier, das ist doch der Enkel von dem Regisseur und wir machen dann, ja komm, hol ihn dazu, lass ihn mitsingen. Voll geil. Also ist ein lustiger Song, finde ich tatsächlich auch sehr gut. Aber dieser Fakt, dass er mit dabei ist, hat mich gekillt, als ich das gehört habe.
Ja, das ist, wie gesagt, hast du drei gehabt? Ja, ne?
Ja, ich habe drei gehabt.
Okay, ich wollte dich jetzt nicht so dumm unterbrechen. Aber ja, tatsächlich, die sind auf dem Label, für das ich ja arbeite. Und das wurde mir, ich mag Shields sehr gerne. Ich mochte die damals schon mit der ersten EP und so. Und da war mir das aber auch nicht klar. Das wurde mir letztens aber tatsächlich erzählt. So, jo, das ist übrigens der Enkel von Stanley Kubrick. Ich so, was?
Ja, was? Warum? Warum macht der Enkel ausgerechnet Metalcore und ist er auch so,
ja, das
so
ist, in der Größe? What? Ja, also. Und ja. Das ist total crazy. Also ich habe mit ihm bisher nur E-Mail-Kontakt gehabt. Ich weiß auch nicht, ob ich so ob er offen wäre, über sowas abzunörden, so, mach's ja so nicht, aber nee. Ich fand das total, aber, total spannend.
Ja, und ich fand das halt lustig, dass das irgendwie, dass sie irgendwie dann so ein Easter Egg daraus gemacht hatten. Fand ich cool,
muss ja, ich ja. ganz ehrlich sagen. Ist echt ja. geil, ja. Aber das, ja. das wusste ich auch nicht, dass er ein Feature da hat dann.
Ja. Der ist aber, der sitzt sogar bei Spotify mit drinne. Guck mal, ey.
Ja, guck mal. Ich nehme The Intersphere, Sleeping oh. God.
Yeah. Ey, Klassiker.
Mega. Und ich habe die Intersphere irgendwie wieder für mich entdeckt. So, das läuft bei uns im Büro gerade sehr viel. Ich habe da zwei Jungs mit im Büro sitzen, die sowieso viel Prog hören. So. Und Intersphere ist halt einfach eine deutsche Institution. So. Leider absolut. Aber auch echt zu weh, also zu unbekannt. Ja, so. Also in ihrer Szene natürlich nicht, aber Leute, hört mehr Intersphere, wenn ihr so Sachen wie Sleep Token und so mögt. Dann hört bitte mal bei Intersphere rein, weil das ist echt auch sehr geile Mucke. Oder sag ich mal, wenn ihr sowohl Sleep Token, aber auch so Biffy Clyro und sowas mögt, irgendwie, wenn ihr so da irgendwo zwischenhängt, unbedingt mal reinhören. Sleeping God, ja. vielleicht so als erster Auftakt. Oh, so ein geil. Einfach geil.
Das ist eine Frechheit, wie gut diese Menschen an ihren Instrumenten sind und wie wenig Aufmerksamkeit sie dafür bekommen. Das ist schon.
Es ist wirklich so. Es tut mir echt in der Seele weh, weil das. Es ist echt fantastische Musik. Ja. Kann ich auch über Creeper Teenage Sacrifice. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon mal reingeschmissen habe. Habe ich das gemacht?
Boah, Creeper? Nee, glaube ich nicht.
Ich glaube nämlich auch nicht. Ist jetzt von dem neuen Album. Ich finde das neue Album tatsächlich noch nicht, also hat mich nicht wirklich abgeholt. Aber dieser Song, und der klingt einfach so ghostmäßig. Das ist einfach, ja. das ist auch schon fast frech. Aber der läuft bei mir einfach rauf und runter. Und ja. Teenage Sacrifice ist vielleicht als Titel und auch der, ich verstehe noch nicht so richtig, was sie damit aussagen wollen. Be My Teenage Sacrifice. Lassen wir einfach mal so stehen. Aber es hat halt, also es passt zu Halloween gerade so wunderschön. Deswegen packen wir den noch mit rein.
Ja.
Genau. Und eine Band, über die wir auf jeden Fall schon gesprochen haben, und die haben jetzt auch ihr neues Album rausgebracht. Und ich finde es einfach so geil, Leute. Deswegen bitte mal nochmal reinhören, jetzt mit dem ganzen Album. Knucklepuck.
Ah,
und
ja.
Losing What We Love ist das neue Album. Ich habe es reviewed. Ich habe 9 von 10 Sternchen auf meiner Mikey-Skala verteilt dafür.
Die Mikey-Skala. So der Mini-Krause finde. Für der Prädikat Mini-Krause. Gutes Album.
Genau, ist so. Und hier nehmen wir den Song Groundhog Day. Ist ein, ey, wirklich, wenn ihr ein Herz für Pop-Punk und Emo habt und Easycore ist ja ein bisschen frickeliger Pop-Punk, dann hört da mal bitte rein. Echt tolles Ding und macht unglaublich viel Spaß zu hören. Berlin, jetzt haben wir doch anderthalb Stunden gemacht und ich meinte im Vorfeld noch so, ja, eine Stunde.
Ja, weil du ja auch nicht aufhörst mit den Gesprächen, mit den Themen.
Ich höre nicht auf, ne, aber ich habe auch richtig Bock gehabt jetzt zum Ende.
Ja, das hat man gemerkt.
Mir versagt aber langsam die Stimme, deswegen müssen wir wirklich aufhören.
Okay.
Und du musst den ganzen Schwachsinn hier auch noch schneiden.
Das ist auch noch richtig.
Das, ja.
auch
noch so, das gehört ja auch noch dazu. So, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gebt bitte gerne Feedback. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal so 2 Sätze. Danke für die, ich sag jetzt mal im Allgemeinen, danke für die hitzige Diskussion unter unserem Post so zur letzten Folge. Die war ja relativ, ich würde gar nicht sagen, dass die Folge an sich so kontrovers war.
Nein, war sie auch nicht.
Wir waren ziemlich neutral in dem, was wir gesagt haben. Wir haben natürlich auch Stellung bezogen, aber am Ende des Tages gesagt so, ey, entscheidet halt selber, was ihr machen wollt mit kontroversen KünstlerInnen.
Wir haben im Endeffekt auch nur Einwürfe dazu gegeben, wie wir es machen würden. Das ist unser gutes Recht und das kann man auch so nicht abcrashen. Wenn ihr das anders seht, gut, dann ist das eure Sache. Wenn ihr gar keine Ahnung habt, wollten wir zumindest euch was an die Hand geben, womit ihr euch dann vielleicht noch mal ein bisschen besser auch selber positionieren könnt. Ne? So muss man das einfach sehen.
Genau, so.
Genau.
Einfach. Und es gab auf jeden Fall, und die uns bei Instagram folgen, haben das ja auch dann wahrscheinlich vernommen. Wir haben noch mal ein Statement dazu rausgebracht, weil wir ein paar Kommentare doch arg daneben fanden. Ja. Die halt nämlich, gewisse Menschenrechte irgendwie oder so meine Gruppierung da doch nochmal so ein bisschen diffamiert haben und das fanden wir einfach nicht so geil und wir würden uns wünschen, bei aller Meinung, die wir jedem ja auch zusprechen, seid da trotzdem irgendwie fair und nett zueinander und denkt vielleicht auch nochmal vorher drüber nach, was ihr so dann doch ins Internet rausjagen wollt, ob das wirklich so eure Meinung sein sollte oder nicht. nichtsdestotrotz danke für die ganzen, das ganze Feedback so auf wirklichen Wegen. Das hat uns sehr gefreut und wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht jetzt auch ein paar neue Leute jetzt mit an Bord haben, die jetzt mal reinhören und herzlich willkommen, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt jetzt. Danke fürs Zuhören und
genau. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht noch so als Abschluss, diese Kontroverse hat mir nochmal gezeigt, dass ein Großteil unserer Hörerschaft auch sehr stabile Leute sind.
Absolut, absolut.
Das ist ein sehr beruhigendes Gefühl, finde ich, dass man merkt, dass sich die da, dass man sich da auch nicht vor eindeutigen Aussagen sich nicht davor zurückduckt, sondern sich ganz klar Stellung bezieht und dann auch so eine stabile Stellung dazu bezieht. Deswegen Chapeau an euch, die ihr euch damit eingebracht habt und auch dagegen gehalten habt, gegen alles andere. Fand ich sehr schön zu sehen, dass es sowas bei uns gibt, dass es bei uns so ist. Genau.
Das ist es. Punkt.
Danke
fürs Zuhören nochmal. Genau. Bei Instagram Morkop Podcasts, wenn ihr da noch nicht teilgenommen habt, folgt uns da, gebt uns gerne mal Feedback. Und ansonsten sehen wir uns, hören wir uns vor allem in der nächsten Folge.
Und du holst jetzt eine Mütze Schlaf, Mike.
Ja, mal schauen.
Macht's gut. Ciao.
Bleib gesund. Ciao.